Herzlich willkommen im heutigen Podcast. Wir haben, glaube ich, eine überraschend große Runde. Ich würde erstmal einmal durchgehen. Erstmal haben wir Matze, dann haben wir Erik und dann Tommy. Und ihr drei seid ja Mund auf Podcast. Ich war schon mal bei euch zu Gast und jetzt freue ich mich, dass ihr es endlich geschafft habt, zu mir zu kommen.
Weißt du noch, wann du bei uns zu Gast warst? Du warst nämlich unser erster Gast.
Das war in Bayreuth und das heißt, das war wahrscheinlich 2021 im Da war es dunkel draußen im Winter.
Irgendwie so, ja, genau. Aber es ist super, ist cool hier zu sein. Also.
Wir freuen uns sehr und wir müssen es jetzt auch nochmal an deine Community sagen. Was man dir bis heute in jeder Erzählung, die ich über dich fallen lassen darf, hoch anrechnen kann, ist, dass du von Anfang an offen warst und uns supportet hast. Also als wir mit diesem Podcast-Ding gestartet haben, gab es jetzt halt nicht so dieses Gatekeeper-Ding, ich bin hier der Erste, ich habe den ältesten, coolsten Podcast oder so, sondern du hast von Anfang an uns gepusht, supportet, immer die Folgen angehört, uns Feedback gegeben. So fand ich richtig cool von Anfang an. Nochmal danke dafür. Das hat schon auch für uns was mitgebracht, ne? Also, dass wenn wir jetzt irgendwie kontaktiert wurden und so, einfach geben. Man kriegt schon auch wieder zurück, was so diese Community.
Ja, ich verstehe eigentlich nicht, diese Gatekeeper-Funktion im Podcast bringt 0,0 was.
Ja, aber das ist ja unter Zahnärzten generell so. Ja, das ist ja.
Die Informationen liegen alle auf der Straße mittlerweile. Ich meine, als ich dann irgendwie 2016 damals mit Jöran angefangen habe, da war das ja fast noch harte Arbeit, rauszufinden, wie das geht. Aber heutzutage ist es ein Klick und man ist auf Spotify. Was wir damals machen mussten, um auf Spotify zu kommen. Wahnsinn.
Und mittlerweile gibt's von Spotify auch noch die Aufnahmefunktion mit dem Riverside FM und so und alles ist gekoppelt. Du könntest sogar Videopodcast machen. Ist mega.
Wenn ihr wo Lust habt, könnt ihr das gerne heute als Videopodcast veröffentlichen.
Aber ich erinnere mich auch noch und auch nochmal ganz lieben Dank an dich fürs Feature an den Moment, als dir deine Nachricht kam auf Instagram. Wie es bei Erik und mir dann, hey, der hat uns geschrieben, der Georg hat uns geschrieben von saure Zähne. Wie das hin und her geht, von dem her freuen wir uns sehr, heute da zu sein.
Weißt du, heutzutage schreibe ich jemand so eine nette Nachricht und wer ist das überhaupt? Der ist voll alt. Nee, aber ich bin überrascht, dass eigentlich wenig nach euch nachgekommen sind. Die beiden Mädels von Beyond the Floss haben was gestartet. Die habe ich netterweise ja auf der EDS kennengelernt. Aber die machen komplett ihr eigenes Ding, was okay ist.
Ich habe noch keine richtige Folge gesehen, was die aber ganz anders machen als wir beide. Und da wollte ich dich eh, wenn du jetzt schon das am Anfang teaserst hier, es war nicht auf unserer Brainstorming-Liste, aber fand ich interessant. Die machen halt ein geiles Insta-Game, finde ich. Also die machen wirklich viele Stories, ob man es jetzt mag oder nicht, das so viel von sich preiszugeben, aber die machen dieses Influencer-Social-Media-Ding, finde ich richtig, richtig gut. Bin ich neidisch drauf, so konsequent das durchzuziehen und das auch so interessant zu machen. Mich unterhält es auch tatsächlich. Warum machst du es nicht? Und warum machen wir das nicht? Und macht das einen Unterschied in dem, einfach in der Community, in dem Zusammenarbeiten? Und ja, glaubst du, wir würden damit noch mehr erreichen? Oder glaubst du, es sind dann einfach auch unterschiedliche Leute, die das hören?
Gute Frage. Ich meine, sie machen ja einen auf Mindset und es geht gar nicht ums Klinische und sie weigern sich auch vehement, klinisch irgendwas zu machen. Das ist auch sehr konsequent, das zu machen, obwohl sie aber auch schon festgestellt haben, dass ihre meisten ZuhörerInnen alle aus dem zahnärztlichen Bereich kamen. Ich glaube, am Anfang haben sie sich gedacht, dass vielleicht auch sie noch ein paar mehr außerhalb der Zahni-Bubble catchen können, aber innerhalb der Zahni-Bubble ist das vollkommen okay. Und ich sag mal, was das Insta-Game angeht, ist es ja so ein interessanter Mix bei denen. Also ich höre fast alle Folgen, ich schaff's nicht immer zeitnah, aber es ist dadurch, dass ich ja morgens so eine 35 Minuten habe zur Arbeit, reicht das gut für eine Folge, so dass ich auch mal sowas mir anhören kann. Es kann sein, dass ich dann manche Folgen nicht zu Ende höre, aber im Prinzip wollen sie auch auf der anderen Seite nicht zu sehr von sich selber preisgeben. Fängt ja auch damit an, dass sie gar nicht erzählen wollen, in welcher Praxis sie sich kennengelernt haben. Daraus machen sie ein großes Geheimnis. Ich hab's gelöst. Ach nee, das... Der Trick ist ja einfach bei einem davon beiden zu gucken, wo sie überall gearbeitet hat und dann zu gucken, wann die andere nach Berlin gezogen ist.
Okay, also verstehe ich. So sehr habe ich es noch gar nicht verfolgt, aber der Gedanke war eher, also unser Instagram ist ja ziemlich eingeschlafen wieder und entweder ich war jetzt auch nicht mehr genug auf den Channels unterwegs, aber deins auch, oder?
Also mein Instagram geht voll nach oben, hallo?
Was?
Ja. Wirklich? Habe ich die Post
verpasst? Anscheinend. Also sag mal so, ich bin nicht so krass heiß auf das Ding, aber ich erreiche wahrscheinlich dieses Jahr die 4000 Follower bei Insta. was ich schon ganz okay finde dafür, dass ich recht wenig mache und das eher klinisch sehe. Und was sehr krass sich positiv ausgewirkt hat, sind die Live-Webinare, die ich mache. Das über Zepstone läuft und das ist schon krass, da mache ich ein so ein Live-Ding und dann sind da 25 Leute mehr drauf, mindestens. Und was ich auch bemerke, wenn ich irgendwo einen Vortrag mache, wo zum Beispiel in einer Region, wo ich jetzt noch nicht so viel war, dann sind da auch, je nachdem wie groß das Ganze war, sind dann auch gleich wieder 10 mehr drauf. Und am Ende ist es ja so, mache ich jetzt nicht so super viel krass auf Instagram. Aber die Frage ist halt auch, was, ich probiere jetzt auch immer mal wieder ein paar kleine Beiträge zu machen, dass ich einfach schreibe, wo war ich? Zum Beispiel, ich war ja vor kurzem in Riga und sowas kommt eigentlich ganz gut an oder dass ich auf der EDS war. Und das finde ich auch reicht mir. Was mich persönlich nerven würde, wenn ich jetzt wirklich, wenn ich so Hyper-Influencer-mäßig mich sagen müsste, man müsste jetzt die ganze Zeit seinen Tag posten. Und das ist ja immer manchmal so ein Ding, dass viele sagen, du musst halt immer und ständig was machen dann, wenn du es erreichen willst. Und ich sag mal so, jein. Ich meine, ich würde sagen, guckt euch Martin von Sonntag an. Sein Instagram ist gut, eher klinisch. Er macht auch so ein bisschen Paar, wie er ein bisschen Sport ist. Und jetzt ist er jetzt gerade mit Ivo klar auf so einer kleinen Asien-Tour. War in Singapur, Thailand und auf Bali. Und der ist vor 3 Jahren gestartet und ist jetzt bei über 10.000. Aber der hat ein gutes Ding drauf, dass er wirklich klinisch viel postet. Und der macht das auch alles selber. Ich habe ihn gefragt. Und das ist eher so die Referenz. Und wenn dann würde es auch eher klinisch halten lassen, so was ich mache. Und was ich jetzt auch interessant fand vom The Dental Dutchman, dass der einfach mal seinen Tag so ein bisschen gepostet hat. So, was macht er denn so, was ist so klinisch sein Tag? Und sowas würde ich eher interessanter finden. Wobei ich mir dann manchmal denke, okay, manchmal würde ich mir das auch gerne eher lieber versetzt posten, so dass ich dann quasi so tue, als wäre das heute mein Tag, aber es war eigentlich gestern. Denn es gab schon die Situation, dass ich gucke mir immer an, wer sind die neuen Follower. Nicht so viele sind es ja am Ende auch nicht. So 20 Leute schafft man durchzugucken auf dem Weg in der U-Bahn. Und letztens war da auch eine Patientin von mir dann drin, die gerade erst da war. Und dann denkst du auch schon so, ah.
Glaube ich, also sehe ich auch so. Ich glaube, das muss man dann so zeitversetzt machen, dass es dadurch fast eine Anonymisierung erhält.
Ja, ich sag mal, ich würde es immer Pseudonymisierung nennen, weil Anonymisierung hat so viele, wie soll ich sagen, Voraussetzungen, damit es wirklich anonymisiert ist. Da brauchst du ja eigentlich eine doppelte Verblindung und nur einer hat den Schlüssel dazu. Also lieber Pseudonymisierung.
Was ich gerade ganz spannend finde, ist, wie du dich aufgestellt hast im Verhältnis Praxis zu Vortragstätigkeit. Da bist du ja doch recht aktiv und viel unterwegs?
Ich habe mich natürlich auf diese Frage vorbereitet.
Hatte ich dir reingeschrieben, bevor?
Mist, okay. Tatsächlich ist es schon krass. Ich bin meistens 30 Wochenenden irgendwie unterwegs im Jahr mittlerweile, was schon ordentlich ist. Es sind nicht nur Vorträge dabei. Ich war zum Beispiel auch ist schon wieder 2 Wochen her, bei Tech2 in München zum Revisionskurs. Das war sehr cool. Es gibt ja tatsächlich auch nicht so viele Revisionskurse. Und es ist so ein Ding, weißt du, wenn dein Haupteinkommen irgendwie zahnmedizinisch aus der Endo kommt, dann darfst du auch dann up-to-date so ein bisschen Endo-Fortbildung sein. Und interessant ist zum Beispiel, dass ich sowas dann auch gleich mir an nochmal von beiden Seiten das angucke. Wie macht eigentlich der Francesco Maggiore, der Dennis Körer, das, wie machen die das? Und dann rattert es natürlich auch gleich, findest du nicht auch ein Konzept, wo du dann das selber machen kannst? Klar. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass irgendwie Praxis und Vorträge ist, gerade wenn man so die Webinare macht, das ist eigentlich sehr cool. Ich sag mal so, als Angestellter hätte ich das wahrscheinlich irgendwann Probleme bekommen mit meinen Praxisinhabern oder Inhaberinnen, dass die sagen, ey, du nutzt mein Personal, mein Strom, meine Technik, die ich gekauft habe, das geht nicht, so nach dem Motto.
So hast du dich quasi für Webinare ja gleich von Anfang an eingerichtet, oder? Wo du es gerade ansprichst?
Ja, genau. Ich habe quasi das im Hinterkopf gehabt, dass man auch die Kabel alle so verlegen könnte, dass man das auch irgendwie streamen könnte. Und ich hatte mich mit meinem Bruder, der sich in dem Bereich auch auskennt, dementsprechend auch beraten lassen. Die Technik dahinter ist relativ einfach, muss man dazu sagen. Es ist bloß eine Box, die man anschließt und die dann quasi die HDMI-Signale dann wechselt. Und tatsächlich ist das auch ganz cool, weil ich habe die Praxis ja von vornherein auf eine 4-Tage-Woche konzipiert, dass ich von Montag bis Donnerstag arbeite, sodass ich nie in diese Versuchung komme oder nie dieses Problem komme. Ich muss freitags Leuten absagen oder ich muss erstmal gucken, ob ich da Patienten einbestellt habe, um überhaupt den Vortrag zusagen zu können. Weißt du, wenn jemand mich anruft und mir Sachen plant, da kann ich gleich von Anfang an sagen, ja, ja, klar, der Freitag geht, da habe ich noch nichts anderes und das ist eigentlich ganz cool. Und dann gibt es auch manchmal Situationen, da lasse ich mich überreden, auch einen Praxistag irgendwas zu machen, dass ich dann irgendwie Donnerstag, Freitag irgendwas mache, also donnerstags, und dann ist es auch einfacher, das alles abzusagen oder zu blocken, weißt du, da muss ich mich mit niemandem absprechen, da muss ich bloß immer für mich schon schauen, ob sich das lohnt. Ich sag mal so, in der Regel lohnt es sich nicht. Das sind dann bloß Sachen manchmal, worauf ich Bock drauf habe. Genauso wie zum Beispiel ich dann auch natürlich, als wenn ich Liegelassen zweimal überlege, ob ich wirklich den schon donnerstags auf einer Fortbildung wie bei Tektur sein will, weil dann machen meine anderthalb Mädels dann halt andere Sachen oder können irgendwie nicht behandeln. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass ich so voll bin, dass tatsächlich das auch manchmal ein Problem sein kann, dass ich dann bestimmte Sachen nicht abarbeiten kann. Und das sind so alles Sachen, die so reinschienen. Aber wie gesagt, am Ende hilft's, dass ich nie den Freitag aufgemacht habe.
Das ist, sollten sich alle Praxisgründer gleich mal merken. Apropos Praxisgründer, Tommy, du wolltest bestimmt die nächste Frage stellen.
Ja, genau. Aber ich muss sagen, Georg, du hast uns in der Praxisgründung schon viel geholfen. Also über Instagram, das Insta-Game funktioniert bei Georg echt. Also der schreibt immer super schnell zurück. Hast uns in der DVT-Entscheidung echt geholfen mit Morita, das richtige DVT rauszusuchen und mit Cosi da uns connected so ein bisschen. Und auch, was ich spannend fand, wo wir überlegt haben, wir machen an die Decke einen Monitor und du dann meintest, oh, da muss man gucken vom Mikroskop und das ist immer schwierig, die richtige Einstellung zu finden und so. Also da waren so ein paar coole Sachen drin von dir. Und was du jetzt auch gesagt hattest, wo ich jetzt echt überlegt habe, das mal zu kaufen, ein ganz günstiges Winkelstück von MK Dent, hast du mal geschrieben. Hast du die jetzt mal ausprobiert eigentlich?
Nee, ich habe die ja. Also ich habe die Turbinen. Man muss da sagen, ich habe einen Bekannten, einen guten Kumpel eigentlich schon, der Zahnarzt ist und der repariert auch mit in seinem Labor, hat noch ein gewerbliches Labor, Winkelstücke. Und er hat zum Beispiel gesagt, naja, bei MK Dent ist das Coole, als freie Werkstatt bekommst du die Ersatzteile auch problemlos von denen. Und dementsprechend kann er mal genau sagen, was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut. Es gibt sogar einen Podcast mit ihm, für die, die fragen. Und effektiv so von MK Dent, das ist so ein Player, der, weißt du, in 80 Ländern der Welt aktiv ist. In Deutschland kennt ihn keiner. Und die haben im Prinzip so eine Prime-Line und so Basic-Line oder Echo-Line oder sowas. Und das Erste, was gut ist, bei der Prime-Line hast du 2 Jahre Garantie. Und bei allen anderen hast du ja nur ein Jahr. Das heißt, wenn irgendwas kaputt geht, ist es echt ohne Wenn und Aber. Also in meinen ersten 2 Jahren ist da nichts kaputt gegangen. Aber ich habe tatsächlich die Turbinen von MK Dent und die Winkelstücke. Ich habe nur blaue Winkelstücke. Denn mein Kumpel hat mir gesagt, damals sind mich die roten Wickelstücken relativ neu bei MKD Dent rausgekommen und er hat mir gesagt, pass auf, die lohnen sich nur, wenn du wirklich ein Heavy User bist von Wickelstücken, also von den roten. Denn im Prinzip, wenn was mit denen ist in den halben 2 ersten Jahren, dann weißt du gleich, okay, das ist garantiert. Und ich bin nicht so ein krasser Heavy User, ich preppe ja nicht mehr so viel und sowas. Und deshalb hat er dann gesagt, nee, dann hol dir lieber andere. Und dann habe ich mir von NSK die, X95L oder so geholt, müsste ich nachgucken. Und einfach aus dem Grund, ja, und Airscaler war ja nochmal so ein Thema und da gibt es ja von W&H, Carvo und NSK welche und ich habe mir die von NSK geholt, auch weil sie so ein bisschen günstiger waren und ich habe dann auch in Zahnarztforum Post gefunden, wo einer meinte, diese wären gut. Bei so Sachen ist es echt so, da sitzt du dann manchmal da, so scheiße Winkelstücke, was hast du eigentlich immer benutzt? Ja, das weiß man ja immer nicht und das ist dann so echt schwierig. Und dann gibt es ja manchmal auch das Ding, dass manche natürlich sagen, wieso in einer modernen Praxis, wir brauchen gar keine Turbinen. Und ich würde sagen, großer Fehler, gerade in der Selbstständigkeit, denn du willst ja immer 2 Systeme haben, die so ein bisschen unabhängig voneinander funktionieren. Das eine nur Luft, das andere auch so ein Elektromotor. Und es kann ja auch mal sein, dass du ein Problem hast, dass irgendwie ein Elektromotor kaputt ist. Und dann ist es natürlich netter, wenn du auch eine Turbine hast. Und eine Turbine hat natürlich den Vorteil, ich mag ja damit auch kleine Gingivektuminen machen. Da gibt es dann diese Gingibürste oder Thermacut-Bohrer. Und dann kann man auch einfach mal ohne Kühlung da direkt rangehen. Und was auch manche Leute mögen, ist mit den Thermacut-Bohrern, die waren ja eigentlich dafür gedacht, die Thermafill-Stifte abzutrennen. Und die nehmen die auch gerne für normale Gutterpärche anstatt ein Hitzeplugger, dass man einfach reingeht. Die sollen auch nicht groß abfliegen und das ist natürlich auch eine Sache. Und für mich ist es natürlich in so einer kleinen Praxis, ich habe ein Behandlungszimmer, super einfach in eine Schublade zu greifen, so einen sterilisierten Thermacut oder Gingibur rauszuholen, reinzustecken und let's go. Während es eher ein Act wäre, aus irgendeiner Schublade, aus irgendeinem Raum irgendwie einen Kauterer zu holen, der dann auch noch irgendwie alle 1-2 Jahre irgendwie eine Prüfung braucht und so weiter. Das ist natürlich immer doof.
Erik, was kommen dir da Gedanken durch den Kopf jetzt gerade so? Billige Winkelstücke kaufen.
Ja, Winkelstücke war ja bei mir so ein wildes Thema zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Ich habe ja eine Praxis übernommen und hatte gedacht, dass zumindest das was ist, womit ich arbeiten kann. Und dann ist ja in den ersten 1-2 Wochen so viel kaputt gegangen. Unter anderem wollte ich die ersten Füllungen polieren. Dann hat sich rausgestellt, ja, wie polieren wir? Was polieren? Also normalerweise ist da nach dem Beschleifen quasi immer Schluss gewesen. Ja, aber gibt's keine blauen Winkelstücke oder Poliere oder so? Dann gab's schon irgendwie Brownies und ein paar Winkelstücke und dann haben die Bohrer aber so einen Schlag gehabt. Und dann dachte ich halt, erst der Bohrer ist kaputt, dann habe ich die Bohrer auf den Tisch hin und her gerollt, dann habe ich Winkelstück weggenommen, ein neues genommen und dann habe ich mir alle Winkelstücke bringen lassen. Blaue waren da vor allem das Thema. Und dann gab es ein einziges, das quasi nur so 2 Millimeter Schlag hatte, das quasi man damit polieren konnte und der Patient halt vibriert hat, aber man es zumindest machen konnte und alle anderen waren Müll. Und dann brauchte ich einfach nach 2 Wochen halt, ja, jetzt kann man drüber streiten, wie viele, aber ich sag mal 15 Stück hatte ich dann schon direkt gekauft und das war eher zu wenig. Ich habe dann nochmal später nachgekauft und hatte ja zu dem Zeitpunkt aber ganz klare Liquiditätsprobleme so. Ne, das war einfach nicht kalkuliert, jetzt nochmal blaue und rote Dinger zu kaufen. Und für mich war dann schon eine große Frage, wonach gehe ich? Und MK Dent hatte ich noch nicht gehört. Ich kannte es aber, weil es ja doch preisgünstig auftaucht und habe mich aber nicht getraut, weil ich keine Erfahrung hatte. Das heißt, ich wollte schon entweder NSK, W&H, Kavo oder wie auch immer bleiben und dann sucht man halt nach irgendeiner Aktion und Angebot und dann landest du immer bei irgendwelchen Aktionen mit Rückkauf und was weiß ich und bla und blub. Und dann war halt das erste Ding war von irgendeinem Depot Kavo-Winkelstücke für 50% oder 60% reduziert, dann waren es 500 Euro pro Teil, ungefähr plus minus, gibt ja verschiedene Lines mit Licht und ohne und was weiß ich, aber ungefähr, netto natürlich, Mehrwertsteuer noch drauf. Und dann war der Unterschied zu den günstigeren Winkelstücken nicht mehr so groß und dann hatte ich nicht die Eier in dem Moment, weil Geld ja ein Thema war, mal das noch günstigere auszuprobieren und hatte mir dann da nochmal in der 2. Woche für 17.000 Euro halt blaue und rote Winkelstücke geholt, einfach nur um arbeiten zu können. Daher ist das eine wunde Stelle. Aber ich kann zumindest als Erfahrung für alles sagen, wartet auf ein Angebot oder sucht in dem Moment halt ein bisschen rum. Die Depots haben mindestens einmal im halben Jahr solche Aktionslisten, wo du irgendwie 30-40% reduziert bekommst, das ganze Zeug. Alternativ, fast immer kriegst du im Internet bei den ersten 3 Seiten, die du findest, also Dentalkauf24, Winkelstücke-günstiger.de und was weiß ich, kriegst du mehr oder minder die Aktionspreise fast das ganze Jahr. Also die Aktionspreise sind manchmal 10% noch weniger, aber eigentlich musst du dir gar nicht den Stress machen und viel rumsuchen, sondern bestellst da einfach direkt dein NSK.
Ich wollte schon sagen, mich das klingt manchmal so geil, dass 5 plus 1 oder was es ist. Und wenn du den Aera-Preis zu Rate hast, ich sag mal, ich habe einmal überlegt nachzukaufen, als der NetDental irgendwie eine Aktion hatte. Die waren wirklich unter dem Aera-Preis nochmal. Aber wie gesagt, selten. Und ich sag mal so, Aera-Preise schlägt alles. Was manchmal ist, dass ich glaube, bei ProMedDental oder so, waren damals noch nicht bei Aera gelistet, dass die dann manchmal auch ein paar Aktionssachen hatten, wo man sich dann auch überlegen musste, wie machen die das eigentlich? Da gibt's ja manchmal so eine Firmen, die dann sehr mit der Mehrwertsteuer spielen. Das bekommt man dann nicht so mit, aber dann irgendwie geht das anscheinend, gibt's so ein Karussell, dass die dann so irgendwie netto irgendwo einkaufen und weil das so im Ausland ist, ist es das so und dann können sie so machen und habe ich mir mal erklären lassen mit, ich wollte schon das böse Wort UV-Lampen sagen, was ja gar nicht stimmt, einfach mit LED-Lampen zur Polymerisationslampen, denn manchmal gibt's zum Beispiel von Ultradent, die Valo Grand auch über ein paar Shops so günstig, dass manche Leute sagen, es ist doch unter unserem Einkaufspreis oder sowas. Das sind manchmal so eine Mehrwertsteuer-Dinger, wo dann ein paar Leute mit der Mehrwertsteuer ganz komisch spielen.
Naja, Lampe, kann ich dich gleich noch was fragen? Ich habe mir jetzt so eine Woodpecker geholt und bin erstmal zufrieden. Aber hatte auch nichts Schlechtes gehört, ist auch nicht die ganz günstige, sondern war, keine Ahnung, 460 Euro oder so. Aber hat halt eigentlich Leistungsangaben, die sind wie die Blueface, die halt irgendwie fast 1,7 oder so kostet. Was weiß ich nicht.
Sag mal so, bei Woodpecker kann ich es dir nicht genau sagen. Sag mal, die Valo Grand, das ist ja eine Lampe, wo man A weiß, die Akkus sind relativ easy wechselbar. Das Austrittsfenster ist so groß, dass es einen ganzen Molar abdeckt. Das war mir tatsächlich wichtig, weil mich hat das immer genervt, dass du bei großen Kavitäten da immer so quasi eigentlich, wenn du es genau nimmst, dann zweimal die ganze Zeit durchgehen musst. Und preislich habe ich da einfach bloß drauf gewartet. Habe ich wirklich mit der Vertreterin einfach mich unterhalten mit Ramona und meinte so, ey, ich habe eigentlich Bock drauf, wann ist die denn mal günstig? Und dann warte mal noch ein paar Monate, da haben wir garantiert wieder unsere Rückkaufaktion. Du wirst ja eine alte Lampe haben, dann gibt es dann nochmal 300 Euro Rabatt. Und dann sind wir im Bereich gewesen, die war noch mehr als 500 Euro für die Woodpecker, aber nicht mehr so krass weit davon entfernt. Und dann denke ich mir so, ich bin im Bereich, wo ich jetzt mein Geld am Ende damit verdiene, dass ich dann irgendwie eine gute Kompositfüllung und dichten Verschluss habe. Dann ist es okay, da wirklich safe zu sein. Und ich sag mal, bei Lampen von Kompositherstellern bist du immer relativ safe dabei. Und die Valo hat noch den coolen Modus, dass die 3 Sekunden Power hat. Die muss man bloß immer zweimal hintereinander laufen lassen, habe ich mir sagen lassen. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes auch als alles andere. Ich lasse jetzt gerade, habe ich mir bei GC gewünscht, dass die das auch nochmal testen. In dem Fall die Finn mit meinem EverX Flow, wie es da aussieht, ob sie das Gefühl haben, dass da irgendwas anders ist, wenn man diesen 3 Sekunden Power-Modus macht. Da bin ich mal gespannt, wann ich da die Daten drauf komme. Aber wahrscheinlich.
Aber würdest du sowas auch an lebenden Zähnen anwenden, so einen Power-Modus? Nee, oder?
Doch, mache ich ja auch. Man muss dazu klar sagen, man muss ja erstmal 2 Sachen unterscheiden. Erstmal, was absorbiert die meiste Wärme, das ist in der Regel die Gegenüber. Und dann ist es ja auch so, gibt es ja sogar eine richtige Studie, die hat mir Wolfgang Börfer, hat mir von der mal erzählt, dass du eigentlich eine lebende Pulpa damit nicht killen kannst, weil das Blut fließt ja durch. Man geht ja dann immer sehr, sehr statisch aus, dass es alles an einer Stelle bleibt und sich nicht bewegt. Und dementsprechend ist ganz hart. Und das mit der Wärmebildkamera sieht immer gut aus, aber so einfach ist es nun auch wieder nicht. Und dementsprechend würde ich mir da 0,0 Sorgen machen.
Aber super, ich habe mir das in der letzten Zeit öfter gedacht, als ich dann vor unserer Füllung meinen Finger schön mitgegrillt habe, dass es doch ziemlich warm wird, ne?
Ja. Aber an deinem Finger fließt ja auch Blut. Stimmt. Eigentlich. Ist ja auch wassergekühlt.
Und wenn du den Patienten mal nicht eingespritzt hast oder da irgendwie mit der Lampe länger drauf gehst, es gibt doch einige, die das spüren und bemerken. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Aber ich meine, es gibt alles. Patienten spüren sehr unterschiedliche Sachen und ich würde jetzt nicht sagen, nach 3 Sekunden hört sie ja auch auf. Also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt krassere postoperative Und ich meine, was ist jetzt mal wirklich, was ist schlimmer? Bei einer tiefen Kavität kommt meistens das Licht. Oder also bei einer tiefen Kavität, Abstandsquadratsgesetz. Härte, hast du dann wirklich länger, hältst du das Licht drauf? Und was ist jetzt schlimmer? Mal ein bisschen, dass jemand Wärme spürt oder dass das Bonding noch nicht hart wird? Und ich würde sagen, ich meine, es gibt Praxen, die verdienen mit Nachhärten ihr Geld. Die sind clever.
Saugeil. Aber so ein bisschen Überschrift vom Zahnarztjob ist schon, es gibt alles und Patienten fühlen Unterschiedliches ab. Ich konnte es nicht mehr gut zitieren, aber es ist so geil.
Aber ich meine, ich habe ja irgendwie gefühlt schon ein paar Sachen erlebt. Und es ist so unterschiedlich, wie Leute das aufnehmen. Und deshalb würde ich mir jetzt, also man macht sich dann manchmal bloß ein paar Sorgen, wenn das natürlich wäre. Also wenn jemand, man natürlich merkt, der ist jetzt da ein bisschen empfindlicher drauf, dann holt man noch einen Puster drauf und pustet meinetwegen noch. Das sind ja aber manchmal auch sehr psychologische Faktoren. Ah, wir haben reagiert, das was ist. Okay, dann machen wir nochmal einen Puster dazu, dann fühlst du dich vielleicht besser. Und am Ende ist es ja auch nur der eine Luftstoß, der kurz das abkühlt und dann ist gut. Sag mal, würde ich jetzt vielleicht, es gibt ja auch Experten, die dann die mehreren Lampen gleichzeitig nehmen. Da könnte man wirklich argumentieren, dass man vielleicht Luftkühlung noch machen sollte. Aber hey, also in meinem Bereich ist das sehr okay. Und ich habe auch einen Schwerpunkt für Vitalerhaltung, Matze. Dementsprechend habe ich nicht nur Endozähne.
Nein, das habe ich nie behauptet. Aber ich dachte mir, wenn jemand das beantworten kann, dann sind es die 3 Jungs heute Abend. Wie ist denn dein Verhältnis von Endos zu Pulpotomien oder Vitalerhaltung?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Im Prinzip am Ende ist mein klinischer Alltag ist Endodontie. Jedoch gibt es manchmal tatsächlich Wochen, da kann es sein, dass ich dann 3 Pulpotomien gemacht habe. Das waren in dem Fall 2 unterschiedliche Patienten. Aber dann kommt es manchmal wirklich, weißt du was, so ein Traumafall zum Beispiel. Die beiden Oberkieferfrontzähne waren jetzt nicht so optimal reponiert und du hast schon im Röntgenbild gesehen, so an der Pulpa wurde auch nichts gemacht. Und was willst du denn da machen? Ja, dann nimmst du die Fragmente runter mit dem Sandstrahler. Beste Investition.
Welcher? Ever. Welcher?
Ich habe den AquaCard Twin von Velopex. Schweineteures Teil. Ich sag mal so, Preis-Leistungssieger ist eher der Micro Etcher CD, weil der ist tatsächlich sehr robust, auch trocken. Und ich habe festgestellt, dass ich eigentlich nur trocken Sandstrahlen mag. Und ich habe das Wasser wieder ausgeschaltet. Aber ich sehe dann auch teilweise, wo ich strahle. Und der Nachteil ist bloß, der Micro Etcher CD, da hast du halt einen richtigen Oschi in der Hand. Und bei dem anderen Ding hast du wirklich ein paar Gramm in der Hand. Dementsprechend könnte ich auch nicht mehr zurückgehen.
Die Biegung von dem Tipp, von der Spitze, ist halt absolut genial, um halt alles anstrahlen zu können.
Ja, ich sag mal so, am liebsten hätte ich da noch ein bisschen mehr Varianzen bei der Spitze. Denn im Prinzip ist es so, gibt es ein paar Situationen, wo du denkst, oh Mann, das müsste nur ein bisschen anders sein. Und lustigerweise, es gibt ja noch einen Sandstrahler, der auf dem deutschen Markt keine Zulassung hat. Der Crystal Mark HD, der sogar mit Helium funktionieren kann. Da denkt man sich, warum braucht man eigentlich Helium beim Sandstrahler? Und die Argument ist, dass man weniger Sand braucht. Und dann dachte ich mir so, okay, Sand ist das günstigste in dem ganzen System. Aber dadurch, durch das Helium, ist die einzelne Aluminiumoxidkorn noch schneller und noch zerstörerischer. Und das ist dann interessant.
Entfernst du mit deinem Sandstrahler auch Pulpengewebe?
Ja, Pulpengewebe nicht, aber ich sag mal so, ich kann da sehr schön alte Pulpa apertas darstellen. Und ich könnte mittlerweile einen ganzen Vortrag über akzidente Pulpaöffnungen, die zur vollständigen Nekrose des Zahns geführt haben, führen. Denn es ist so wirklich, wenn du einen Sandstrahler rangehst und dann entfernst du erst die alte Füllung, weil ich bin ja auch neugierig, so klitzekleine Füllung am Molaren oder Frontzahn, who cares? Und dann siehst du schon diesen ganz kleinen Punkt, der nach dem Sandstrahlen, wo du denkst, okay, da war wahrscheinlich die Pulperöffnung oder da war es ganz dünn. Und dann kannst du dann teilweise trepanieren und dir es von der anderen Seite nochmal angucken. Das ist dann manchmal ein bisschen schade. Also ich meine, das sind auch Situationen, weißt du, hast du eine Füllung bei jemandem gemacht, der vielleicht ein bisschen jünger war und merkt dann noch ein bisschen was. Was sagst du dem? Ah, warten wir mal ab. Logisch. Und es kann auch passieren, dass das Abwarten heißt, dass die Pulper nekrotisch wird. Man muss sich dann manchmal auch fragen, so wie hoch ist das Risiko? Tatsächlich, je jünger der Patient, und ich rede hier auch noch von den Anfang 20ern, könnten wir vielleicht ein Risiko haben einer Pulperperte, und dann haben wir ja tatsächlich noch die Chance zu sagen, okay, lieber Patient, Sie merken noch was. Wir können natürlich die Füllung nochmal erneuern, gucken, ob es eine Pulperverletzung gab, aber dann brauchen wir eine spezielle Technik und dann heißt es das. Willst du das?
Ja, schreien alle ja, natürlich, klar.
Ja, und sag mal, ich denke, dass mit der suggestiven Technik kannst du schon Leute ausschließen, aber es gibt Leute, die sagen, nee, ich will das, und denn das stört mich so sehr, und dann ist es ja gut. Das Problem ist ja bloß, du willst ja diese Restauration nicht nochmal umsonst machen, und das ist natürlich immer das Doofe von dem Ganzen.
Arbeitest du rein als Überweiser?
Ja, und ich bin auch sehr froh, dass ich dadurch effektiv eine reine Neugründung gemacht habe am Ende. Es würde mich extrem nerven, wenn ich von irgendeinem alten Abgeber und Abgeberin jetzt noch Patienten hätte, die ich irgendwie verarzten muss oder ich, ja, oder loswerden. Ja, ich sag mal so, das ist ja so ein ganz schwieriges Thema, aber ich bin froh, dass es effektiv eine Neugründung geworden ist, denn ich habe mir viele Sachen in Berlin angeguckt, die denn eher in die Übernahmerichtung gegangen sind. Und es waren natürlich alles Praxen, wo die Kolleginnen viele eher älter waren, auch schon ein bisschen das runtergefahren haben. Mich hat ja primär auch ein guter Mietvertrag interessiert. Aber eins habe ich festgestellt, die meisten haben sich 0,0 um den Mietvertrag gekümmert. Also für den potenziellen Nachfolger. Das ist also irgendwie, der Teil ist irgendwie non-existent. Das ist so. Das soll der dann machen. Der muss doch eh einen neuen machen. Das Coolste wäre natürlich, eine Übernahme zu haben, wo einfach drin steht, du kannst hier einsteigen, hast noch 2x10 Jahresoption zu dem und dem Mietpreis, der einfach sensationell günstig wäre. Das wäre der Jackpot gewesen. Deshalb würde ich ja fast manchmal sagen, ey, ist am liebsten eine Praxis übernehmen, wo der Übernehmer oder Übernehmerin die Immobilie gekauft hat oder sowas. Mit denen kannst du dann wenigstens noch faire Deals machen. Denn in Berlin war das echt ätzend mit Vermietern. Einmal war das auch eine Besitzerin, die hat von den Eltern das Haus geerbt und war selber älter und wollte dann nicht mehr als 10 Jahre Mietvertrag machen. Und dann hat sie mir noch was erzählt, so der ihr Immobilienverwalter, ach, sie wollen ja so eine moderne Zahnarztpraxis. Ach, ich weiß nicht, ob das im Haus geht. Ich so, naja, okay, ihr habt seit den 90ern nichts investiert in das Teil. Also Elektrik müsst ihr schon machen. Ah, nee, das wollen wir dann nicht, ja. Und ich denke so, was ist das für ein Bullshit?
Ja, kannst du in Berlin ja wahrscheinlich auch so vermieten, würde ähnlich sein wie hier, ja.
Aber sie wussten natürlich sofort, was sie jetzt an Netto-Kaltmiete haben wollen. Weißt du, vorher hat die irgendwie 8,50 Euro kalt gezahlt und jetzt wollten sie 20 kalt haben. Wo ich mir denke so, okay, dann müsst ihr aber was machen.
Also war tatsächlich...
Das Spannende, Georg, jetzt, wie hast du deinen Mietvertrag jetzt aufgesetzt? Also hast du jetzt was Besonderes reinschreiben lassen?
Ich bin ja jetzt in eine bestehende Praxis eingestiegen als Praxisgemeinschaft. Das heißt, mein Kumpel Tobias hatte ein leeres Zimmer, das so ein bisschen bei ihm mal ursprünglich als Eigenlabor dient. Er hat auch mal überlegt, noch ein Prophylaxezimmer reinzusetzen. Und es war im Prinzip eine Rumpelkammer. Und da habe ich ihm dann quasi einen Vorschlag gemacht, was auch ein bisschen auf einen Teil seiner Initiative beruhte, dass ich ja einfach wie eine Kooperation machen können und ich miete mich bei dir ein und fertig. Und der Mietvertrag ist jetzt nicht mega geil, muss man klar sagen, aber es ist okay, wie er ist. Und ich konnte da problemlos einsteigen als weiterer Hauptmieter. Mich, wenn man das dann irgendwie einen Untermietvertrag macht, was auch eine Möglichkeit gewesen, hat man ja zwei Probleme. Der Untermietvertrag kann gekündigt werden und derjenige, der das Geld bekommt, muss dann am Ende sogar Mehrwertsteuer vielleicht sogar verlangen für das, weil es eine gewerbliche Vermietung ist. Und das ist dann einfach, denn beide im Hauptmietvertrag drin zu sein, ist dann einfacher. Ich kann nicht so leicht gekündigt werden. Und es ist auch so, dass man mit dir keine Mehrwertsteuerprobleme hatte. Hat natürlich den Risiko, würde jetzt mein Praxis-PG-Partner sterben, würde ich quasi das sofort erben in dem Fall. Und meine Miete würde sich gefühlt fast verdreifachen.
Aber hättest du dann auch die Praxisräume dazu?
Also ich meine...
Halt ohne Inhalt.
Ja, okay, ich sag mal so, wir haben mal rein theoretisch dieses Szenario durchgesprochen. Wir müssen tatsächlich da auch nochmal ein paar schriftliche Sachen niederschreiben, was man natürlich so gerne macht. Aber im Prinzip, es gibt ja dann erstmal ein Erben von der Praxis und ich würde natürlich alles dran setzen, dass die Praxis dann irgendwie erstmal weiterläuft Und er hat ja auch eine angestellte Zahnärztin. Dementsprechend müsste die dann schauen, dass sie ihre Stunden hochschraubt und dass man dann entweder sie fragt, ob sie das übernehmen will oder dann einen Käufer findet. Und ich sag mal, und in dem Fall würde ich dann natürlich auch die Erben in dem Fall sehr klar unterstützen wollen, weil ich will ja nicht, dass irgendein Idiot da reinkommt. Denn wir teilen uns ein Büro, wir teilen uns den Steri, wir teilen uns zwar kein Personal, was sehr, sehr gut ist. Ach, man darf sich übrigens auch keine Röntgengeräte teilen, wenn sie digital sind. Ganz tolle Sache. Datenschutz, da steht da also ein DVT und der darf es offiziell natürlich nicht nutzen. Und bloß, weil er dann meine Patienten ja sehen könnte. Er bräuchte eine separate Datenbank. Früher, als alles analog war, war das kein Problem. Jetzt ist es natürlich digital alles ein Problem. Und deshalb bin ich auch ganz froh, dass wir uns auch bestimmte Technik nicht teilen. Also man könnte ja sonst sagen, irgendwie OPG könnte man sich teilen oder so, wenn man jetzt keinen DVT hätte. Nee, ganz schwierig, wenn es digital ist. Aber was cool ist, was man natürlich machen könnte, da wir getrennte Firmen sind, zum Beispiel eine Zeit lang war ich ja komplett mit einer ZFA in der Praxis und hat mir einer von seinen ZFAs im Stereo ausgeholfen. Die hat dann von mir noch einen kleinen Minijob bekommen und das ist natürlich dann cool. Weil sonst sowas geht in einer typischen BRG gar nicht. Und warum habe ich auch eine PG genommen? Im Prinzip, weil es ganz einfach ist, weil die ganzen anderen Niederlassungsformen echt anstrengend sind. Eine BRG, also Gemeinschaftspraxis, dann hätte er sich finanziell nackig machen müssen, dann hätten wir das alles ausklamüsern müssen, wie wir die Gewinnaufteilung machen. Und es wäre super, super ätzend gewesen. Und am Ende auch nur Frust. Und außerdem gibt es ja so ein paar Kleinigkeiten immer, so ein paar Gemauschel, nenne ich es mal. Nicht richtiges Gemauschel, aber ihr wisst ja, wie das ist. Man kann sich die Automotorsport nach Hause bestellen oder in die Praxis. Wenn man es in die Praxis bestellt, ist es dann eine Betriebsausgabe. Aber nach Hause ist es eine Privatausgabe. Und das ist dann viel einfacher in der PG. Und bei uns ist die PG sogar so einfach, dadurch, dass wir uns tatsächlich nicht wie eine klassische PG Personal teilen oder sowas, haben wir nicht mal eine steuerliche PG, sondern wirklich nur, probieren es so zu machen, dass wir uns so wenig wie möglich zusammen als PG kaufen, damit wir dann auch dafür nicht noch eine Steuererklärung machen müssen. Das heißt, wir probieren es so zu machen, dass wenn wir zum Beispiel jetzt die Küche renoviert haben, habe ich jetzt die ganze IKEA-Küche gekauft und er hat dann sich darum gekümmert, dass die Böden neu gemacht wurden und die Elektrik. Und natürlich hätte man sich das auch über die PG laufen lassen können, aber da hätte man das dann am Ende schwierig steuerlich ausdividieren müssen, wie das läuft und dann effektiv auch gefühlt, weißt du was, 200 bis 300 Euro monatlich an Steuerberater bezahlen, bloß damit er was zu tun hat.
Schon ein spannendes Konstrukt bei dir, ja.
Und das ist natürlich ganz cool. Aber interessant, die Idee mit der PG bin ich auch erst so richtig gekommen, weil ich mir auch Praxen angeguckt hatte, die PGs waren in Berlin und die das relativ erfolgreich durchgezogen haben. Da war zum Beispiel eine Praxis dabei, das fand ich sehr interessant, denn man hat ja immer manchmal das Problem, wenn man zum Beispiel die eine hat zum Beispiel freitags nicht gearbeitet und die andere mittwochs nicht, aber die Prophylaxe-Damen der jeweiligen Praxen, die haben an den Tagen gearbeitet und zwar immer ja ein Zahnarzt da. Oder die haben sich dann trotzdem urlaubsmäßig abgesprochen und die Prophylaxe-Damen konnten da trotzdem im Urlaub auch noch was machen und dann irgendwann Urlaub nehmen. Und das ist natürlich interessant. Das sind dann plötzlich, da sprechen wir dann wirklich von passivem Einkommen in der Zahnarztpraxis.
Ja, das klingt interessant. Ich kenne das Konzept aus einer hier in der Nähe Facharztpraxiskonstrukt. Die haben drei Standorte, glaube ich. Haben so ein Praxiskonzept von den Räumen her, wo die sich dann durchswitchen. Also da ist dann vormittags Frauenarzt, nachmittags Kinderarzt und Dienstag und Donnerstags Gastroenterologe oder so drinne. Und da switcht auch immer das komplette Team, das Ärzteteam und das machen die über drei Standorte und verteilen damit in den gleichen Praxisräumen. Die haben dann halt irgendwie am Empfang ist die eine Stirnseite mit den PCs für die einen ausgestattet, die andere für die anderen und so, ne? Und das fand ich ganz interessant. Ich war da dann irgendwann mal beim Gastroenterologen und irgendwann jetzt beim Kinderarzt und war halt einfach nur anderer Empfangsschalter, aber dann gleiches Behandlungszimmer, andere Leute drinne. Also die haben dann sich so reingeteilt. Auch cool. Also für die Medizin
auch.
Ja, aber
es gibt auch ein paar Nachteile, muss man sagen. Wenn Tobias mir einen Patienten schickt, und es sind ja zum Glück nur 1% der Patienten, ich sag zum Glück, die checken das 0,0, dass es eine andere Praxis ist. Warum kann ich nicht bei der jetzt einen Termin machen? Warum muss ich nochmal den Bogen ausfüllen? Und wir beide nutzen die Atela, das ist wirklich zweimal ein iPad.
Also es sieht auch gleich aus. Es sieht einfach aus, als ob es doppelt gemacht wurde.
Das ist echt bitter. Und natürlich hängt man auch trotzdem so ein bisschen irgendwie dann doch drin. Zum Beispiel, man merkt natürlich, wenn da irgendwie was an der Rezi los ist oder gerade irgendwie Personalmangel ist, das merkt man auch schon und da ist man auch drin. Und was natürlich lustig war, weil du meintest zum Beispiel Liquiditätsprobleme und am Anfang kommen unvorhergesehene Sachen. Tobias hat mir mal gesagt, ja, du hast so viel für dein Einzimmer, so viel habe ich die ganze Praxis ausgegeben. Und dann war der Steri dann irgendwann nicht mehr so, aber da war klar, es gibt ja diese Druckkesselprüfung und normalerweise ist es ja nach 15 Jahren, aber da hieß es so, oh, der wird ja bald schon fast 20, da müssen wir die Druckkesselprüfung jetzt machen, aber es gibt keinen Anbieter dafür. Das heißt, quasi musst du dir einen neuen Steri kaufen. Und da dachte ich mir so, warte mal, Tobias, was hast du damals eigentlich gekauft, als du die Praxis übernommen hast? Auf jeden Fall scheint kein Steri, der war schon da. So kommt man natürlich auch auf 300.000 Euro. Was aber cool war, ich habe mir zum Beispiel den 50-Liter-Steri von Melag geholt, denn dieser kleine Steri hat mich mega genervt, denn dadurch konnte ich ja nur 3 meiner Endo-Kassetten reinstecken und offiziell war der schon mit 3 Kassetten überladen, eigentlich dürfte ich den gar nicht mit 3 Kassetten reinstecken, sondern immer nur 2. Und mit dem 50-Liter-Steri, weißt du, da kann ich einmal meinen ganzen Praxisinhalt sterilisieren und das war's. Und dann könnte theoretisch 2 Tage Ruhe sein. In der Praxis sieht es natürlich immer anders aus, dass du quasi dann immer mal schimpfen musst im Steri und sagen, wer hat das sterilisiert? Das muss gar nicht sterilisiert sein. Das ist unser Hygieneplan, nicht als steril.
Wir nehmen die Reziprokpfeile doch immer ohne zu sterilisieren. Die passt doch dann nicht mehr.
Ja. Okay, reziprokierte Pfeilen hältst du doch nicht so viel davon, oder? Ich denke immer, Endodontologen wollen so die Revisionspfeilen oder diese reziprokierenden Pfeilen so gar nicht, oder habe ich das falsch bei dir
gehört? Aber macht Jürgen, gibt er jetzt nicht dann einen Endokurs sogar über Reziprokpfeilen, habe ich letztens gesehen?
Das ist eine gute Frage. Das bei Jürgen weiß ich nicht. Ich habe aber bestimmt diesen Monat wieder einen Termin mit ihm, da frage ich ihn das.
Also was hast du dagegen?
Ich habe jetzt nichts gegen Reziprokpfeilen. Ich habe auch ein paar Reziproke da. Bloß tatsächlich mag ich das nicht. Ich mag das Gefühl nicht. Und ich finde die auch nicht. Manche sagen, ja, bei einer Revision geht's damit super. Ja, aber geht manchmal auch in die falsche Richtung. Gerade bei den eher Dingen, die sehr effizient sind. Wenn du eine 2508er Reziprokpfeile hast, dann kann es auch sein, dass die sich ihren eigenen Weg sucht, weil die so wuchtig ist. Und natürlich gibt es mittlerweile auch welche Vierer-Taper und so weiter. Aber es ist noch nicht so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt mein Ding. Aber jedoch habe ich auch einen Motor, der switcht dann auch zwischendurch mal auf Reziprok. Also das macht er dann von...
Der gibt dir quasi Tipps.
Jetzt dieser Jeni-Motor von Colten, der switcht dann mal zwischendurch und piept dann und dann soll es rausnehmen. Ich habe mir den ja primär geholt, weil da Schlombum-Technik drin ist und die elektrische kontinuierliche Man-Lesung dann die absolut beste ist. Und da mag ich ihn sehr. Ja, aber sag mal, ist ein nettes Gadget, da was drin zu haben. Manche nennen es ja OTR-Modus und wie das heißt. Und ich habe mir jetzt auch nochmal den Motor, den etwas neueren von Yoshi Teruoshi geholt, der den T-Mode hat. Und da ist es ja so.
Nein, den Wireless Woodpecker.
Ja, klar, alles Wireless bei mir.
Und wie findest du den?
Der ist cool, der rote.
Das ist mein größter Fehlkauf. Da musst du mir erklären, wie man den benutzt. Weil dann
so, den AI-Motor meinst du?
Ja, den habe ich gekauft. Das ist hier meine Kiste mit Zeug, wo ich mich drüber ärgere, weil ich gedacht habe, das ist verschenktes Geld. Hier, den da.
Echt? Genau den habe ich mir noch geholt.
Mit dem habe ich nicht einen Kanal aufbereitet bekommen. Da hat nichts dran funktioniert. Keine Pfeile ist runtergegangen. Ich habe am Schluss alles von Hand gemacht und habe mir verzweifelt über Nacht irgendwelche VDW-Golddinger bestellt, die dann keine Reziprok-Pfeilen bearbeiten konnten, weil ich nicht wusste, dass nicht jeder Goldmotor von VDW Reziprok kann, sondern nur die Reziprok-Dinger. Also meine ersten Wochen waren katastrophal, wirklich. Aber das Teil hier war für mich einer der größten Fehlkäufe. Auf unserer Liste war ja noch, was waren Fehlkäufe. Aber dann liegt es vielleicht an mir. Also vielleicht muss ich nochmal die manuellen Einstellungen so anders machen. Aber mit Reziprok-Pfeilen kannst du den vergessen. Der hat 0,0 Schneidleistung, kein Drehmoment, nichts.
Hast du das auf Counterclockwise gestellt?
Ja, also ich hab diesen Modus und diese Einstellungen, also bestimmt halt 20 Mal gegoogelt, 10 verschiedene Quellen versucht zu verwenden.
Das tut mir sehr leid, Erik. Und hätte ich das gewusst, hätte ich ihn dir abgekauft.
Georg nimmt noch einen zweiten.
Brauchst du vielleicht noch einen?
Ich probiere ja möglichst wenig Motoren. Und der Witz ist, ich hatte ja schon AI-Motor in der Praxis, die ältere Version davon. Dann mit dem T-Mode fand ich das eigentlich bei dem Yoshi-Workshop echt clever. Mich ist das ja erstmal so eine oszillierende Bewegung. Und dann ist es wirklich bei Kanälen, die echt schwierig sind, wo du wirklich Probleme hast. Und danach switcht er ja auf eine reziproke Bedrehung. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich wette, wenn man Schlombum sagt, ich will einen T-Mode haben, dann einen Tag später musst du ein Update reinschieben in deinen Schlombum und dann hat er das auch. Und ich treffe ihn ja auch auf dem Dental Summer. Da werde ich mal mit ihm drüber reden. Da nehme ich einfach mal meinen T-Mode-Motor mit. Ja, aber ist der mit USB-C und allem.
Also ich bin entsetzt, dann liegt es doch an mir.
Nee, liegt nicht
dann
an
muss
dir.
Ich jetzt noch mal schauen.
Es gibt Sachen, die funktionieren einfach nicht in jedermanns Hand, muss man auch ganz klar sagen. Deshalb würde ich jetzt auch sagen, sowas wirst du eigentlich gut los auf eBay und Kleinanzeigen. Ich würde es immer auf Kleinanzeigen reinpacken. Kleinanzeigen ist auch meine Quelle.
Ich glaube aber, das ist in Berlin nochmal anders wie hier.
Ach, ich habe Sachen schon aus Süddeutschland über Kleinanzeigen gekauft.
Ja, ich habe schon auch viel Gebrauch gekauft. So ein Abdampfer und sowas fürs Labor habe ich mir Gebrauch geholt.
Also manche Sachen sind besser, wenn man die dann direkt ab selber persönlich abholt und dann nochmal anguckt, klar.
Ja, gerade bei Autos.
Ja. Die kommen nicht über die Spedition, das ist voll
Chat.
Ja. Nee, aber zum Beispiel, meistens bin ich da ein bisschen treu doof, wenn ich zum Beispiel checke, dass eine Zahnarztpraxis verkauft, dann sage ich meistens, hier, lass mal telefonieren. Und so habe ich ja auch meinen Jeni-Motor mir geholt. Ich hatte einfach Bock, den auszuprobieren. Und das habe ich irgendwie zufällig mal dem Produktmanager von Kulten erzählt und er so, wer verkauft denn seinen Jeni-Motor? Das kann ich ja gar nicht glauben.
Der ist dann auf der Blacklist, wie bei solchen Rolex-Uhren oder so, keine Ahnung.
Und dann so, den will ich mal anrufen und fragen, was da los ist. Ich glaube nicht, dass ich noch mal die Telefonnummer irgendwie bekomme. Ja, aber hey, ich habe ihm die irgendwie, ich weiß nicht, ob ich die ihm geschickt habe oder nicht, aber schon lustig.
Also da können wir auch nochmal jetzt so deine Existenzgründung und meine rekapitulieren. Welche Sachen kann man gut gebraucht kaufen? Also was man gut gebraucht kaufen kann, sind Geräte, die man so in seiner Praxis auch eher als Backup oder als selten verwendetes Gerät hat, weil die sind eigentlich in einem Top-Zustand. Bei mir bestes gebraucht gekauftes Gerät, Bipol. Habe ich aus einer MKG-Praxis gekauft, haben die wahrscheinlich einmal die Woche verwendet. Ich brauche es einmal die Woche. Das Teil ist Bomben, gnadenlos gut. Schlecht gekauftestes Gerät, Ostmotor. Als Oralchirurg, der jeden Tag seinen scheiß Ostmotor braucht, kaufst du dir keinen gebrauchten Ostmotor mehr. Weil wenn der dann nicht funktioniert, was ja dann klar ist, weil er irgendwie schon gebraucht und runtergeeiert war, dann stehst du halt da. Also den habe ich mir irgendwie am Anfang auch gebraucht geholt, dann noch einfach nur aus Preisgründen so einen mit so einer iPad-Version und so. Dann war das iPad nicht dabei, dann musste ich ein iPad kaufen, dann ging aber nur bis iPad aus 1970 oder so. Dann durftest du keine iOS-Updates drauf spielen, weil sonst die Software nicht mehr ging und ach, ein Scheiß. Und dann habe ich mit dem, keine Ahnung, 3 Wochen gearbeitet, dann ging die Wasserpumpe nicht mehr. Reparaturkosten 1.000 Euro oder so. Ja, dann habe ich ihn weggeschmissen. Der hat gerade so seinen Gebrauchtpreis reingearbeitet gehabt, also im Honorar. Da war noch nichts, da habe ich noch nichts dran verdient. Also ich habe gelernt, alles, worauf du dich verlassen musst, also was du wirklich brauchst, was für dich essentielle Bestandteile sind beim Arbeiten, die halt nicht gebraucht holen. Und alles, was so Add-ons sind, jetzt habe ich fürs Labor so einen Lichthärteofen für so Indivlöffel, Abdampfgerät. Da habe ich mir jetzt nochmal einen zweiten Ultraschallwanne geholt zum Desinfizieren. Das habe ich Gebrauch gekauft. So ein Zeug, was, wo du halt, wenn es jetzt kaputt geht, dann machst du es halt einen Tag einfach anders. Oder du hast vorher 3 Monate auch anders gemacht. Also gerade Labor ist so prädestiniert dafür. Da würde ich sagen, auch immer noch kann man schon auch mal was sparen. Und wenn du alles neu kaufst, ist halt die Dentalbranche in meinen Augen wirklich also fast untragbar. Also das ist nicht verantwortungsvoll, so finanziell dann damit umzugehen, so finde ich.
Ja, was ich gebraucht gekauft habe, ist der Quicksleeper Enterocera Anästhesie. Weil meistens ist es so, es gibt Praxen, die kaufen sich den, nutzen den nicht.
Ja, genau. Das ist so ein Bipol bei den Chirurgen.
Ja, genau. Dann auch das SDA The Wand habe ich mir gebraucht gekauft. Finde ich, sag mal so, ich hätte nicht dafür 3 Riesen ausgeben wollen für neu. Und ich muss sagen, ja, am Ende ist das ein Ding, das drückt ganz langsam auf die Ampulle und das war's. Und
also da verstehe ich auch gar nicht, warum du das hast. Quicksleeper verstehe ich, so intraossär Leitungen umgehen. Aber bei The Wand, wenn du schon Quicksleeper hast, siehst du das als Ergänzung in deinem Spektrum?
Also den Quicksleeper, die intraossäre Anästhesie mache ich ja nicht standardmäßig, ja. Das ist eher so mein Backup. Ich habe das mal, als ich da die ersten Erfahrungen damit gemacht habe in der alten Praxis, habe ich das standardmäßig genutzt. Und ich sag mal so, ich mach's kurz. Du hast ja alle Nebenwirkungen, wenn du den benutzt, hast du dann am Patienten. Also Herzschlag ein bisschen schneller, Atmung verändert sich. Und das finden die jetzt nicht unbedingt angenehm. Ja, du musst es ihnen vorher sagen, aber es ist nicht, dass die sagen, boah, geil, nur ein Zahn betäubt. Und dann hast du ja noch das Problem, dass die Wirkdauer jetzt auch nicht die längste ist, weil es sich schnell abläuft. Es hat auch ein bisschen regulatorische Gründe, die sagen halt 1 zu 80.000 musst du nur spritzen. Dann hält es 2 Stunden. Alles andere hält aber dann 1 Stunde oder nur 1/4 Stunde. Und 1 zu 80.000 gibt es aber nicht in Deutschland. Das gibt es zwar in Österreich und Belgien. Aber wir haben bloß 1 zu 50.000. Und da sind sie dann schon ein bisschen schmallippigere. Dann sagen sie, kannst du schon nehmen. Aber der muss schon fit sein, der Typ. Ich habe auch schon 1 zu 50.000 damit verwendet. Aber ist jetzt nicht das Highlight. Ich nehme das lieber als Backup, wenn zum Beispiel ich dran bin und plötzlich sagt jemand, oh, ich merke dennoch was, dann sehr gerne sofort, weil ich dann weiß, ich mache ja meistens dann eher was, was wehtun könnte in der nächsten halben Stunde und reicht mir die halbe Stunde Wirkdauer. Bei dem SDA war das tatsächlich so, ich habe ja auch noch ein anderes elektronisches Anästhesiegerät, den Dentapen, der damals über Septodont gelaufen ist. Das habe ich mir so ein bisschen aus Spaß geholt, um das mal auszuprobieren. Natürlich kostet da jedes Mal dieser Einmalzeug irgendwie 3,50 Euro.
Das sagst du so, als ob es egal wäre.
Ja, ist nicht egal, aber im Prinzip sind ja die meisten meiner Anästhesien GOZ-Anästhesien.
Okay, dann ja.
Muss man mal dazu fairerweise sagen. Und da darf man ja auch diese Materialkosten trotzdem nicht berechnen, sondern nur die Ampulle. Aber ist sozusagen mal geschenkt. Aber was ich interessant finde, ist, die haben da so quasi so einen kleinen Mikrokosmos drumherum, wo man überall noch palatinal anästhesieren kann und welchen Effekt das hat. Ich meine, Nervus incisivus ist klar, aber Palatinus major, interessant, besonders wo an welchen Punkten du im Gaumen das anästhesierst, um bestimmte Wirkdauer zu haben. Zum Beispiel, wenn du grob im Oberkiefer zwischen 4er, 5er auf so ein bisschen auf Wurzelspitze zielst, rangehst, hast du dann auf jeden Fall fast eine Anästhesie fast bis zum 1er und bis zum 6er. Und das ist ganz interessant, gerade im Endo-Bereich. Und ich habe ja auch noch ein, zwei Kumpels, wo ich immer so ein paar Konz-Sachen noch mache. Und den habe ich am Nervus incisivus zusätzlich anästhesiert, eine Viertelampulle einfach. Und der meinte plötzlich danach zu mir, ey, das war die beste Betäubung, die ich jemals von dir bekommen hatte. Und das ist schon, wo du denkst so, ey Junge, ich dachte vorher wären die schon richtig gut, weil ich habe mir alle Mühe gegeben und Fazit ist, ich habe mich früher halt nicht so richtig getraut, palatinal zu anästhesieren, weil es auch unangenehm ist. Ich habe den eher interlimentär anästhesiert, was ja auch okay ist, also palatinal, weil immer standardmäßig, dass ich da interlimentär nochmal an den Zahn rangehe. Und im Prinzip, wenn man sich auch ganz viele DVTs anguckt, muss man auch klar sagen, manchmal ist der Sinus richtig zwischen den beiden Wurzeln und man denkt dann so, wenn man nur bukal infiltriert, geht das ganze Artikain irgendwie ganz langsam durch den Sinus und landet dann irgendwann palatinal.
Nicht. Ja, ich habe doch gefragt, ob die Wange taub ist.
Ja, genau. Ja, und dementsprechend mache ich das gerne. Mittlerweile würde ich sagen, ich brauche eigentlich den SDA nicht mehr, weil ich sag mal so, ich würde dann einfach meinen Dentapen auf die niedrigste Stufe schalten und that's it.
Von Hand langsam wäre jetzt keine Option.
Wäre auch eine Option, bloß mittlerweile mache ich...
Hast du dich so sehr
dran gewöhnt und außerdem ist das jetzt das Lustige, das habe ich einmal im Webinar fast gemacht, wenn du vom Swant das nicht abbrichst, sondern einfach lang lässt und Palatin anästhesieren, kannst ja fast den Raum kurz verlassen für eine Minute und dann wiederkommen, weil das piept dann ein bisschen hin und das war's. Weil du musst dann dich um mich kümmern, weißt du, es läuft dann sehr langsam und ich sag mal so, egal wie langsam du per Hand anästhesierst, du bist immer schneller.
Immer, klar, deshalb tut's auch immer weh, ist schon klar.
Und ich würde auch sagen, ich würde mir mittlerweile als Neugründer auch eine elektronische Anästhesie aus einem ganz einfachen Grund holen. Wie viele hier ganz normale Spritzen hast, also diese Metallteile in der Praxis?
40?
Echt so viel?
Vielleicht mehr okay. Sogar. Ja,
ich habe genau eine. Ja, eine pro Zimmer. Eigentlich, was man heutzutage an Hygieneanforderungen für dieses Scheißteil hat, was manche erwarten, dass man das auseinanderschrauben muss, in Thermo geben und dann eigentlich am besten noch einzeln sterilisieren. Da habe ich lieber so ein Plastikteil, dass ich dann im Zweifel, wo ich dann überlegen kann, damit der potenzielle Prüfer was findet, dass ich dann sage, okay, dann schweißen wir das halt auch noch ein und fertig. Aber wenn ich dann eine ganze mit Kapullenspritze dann immer sterilisieren müsste und dann mehrere davon habe und dann die dann so sagen, so, ja, aber sie haben ja nur eine und das geht ja nicht. Wir haben jetzt mal die Patienten gezählt und sie haben wahrscheinlich bei jedem anästhesiert. Das glauben wir ihnen aber nicht, genau mit den Wickelstücken. Ja, wir glauben ihnen nicht, dass sie jedes einzelne sterilisieren, weil die haben gar nicht so viele oder gar keinen DAC. Ja, und deshalb macht es Sinn, einfach so ein Ding zu haben, das ganz viele hat. Und das muss man nicht mehr so. Und deshalb ist ja auch so ein The Wand interessant, das ist ja alles Einmalteile. Die kann man ja nicht mehrmals benutzen. Obwohl ich jetzt auch schon, bei Fortbildung lernt man so lustige Sachen manchmal. Da hat mir eine Praxis erzählt, nee, wir benutzen die Schläuche mehrmals, denn wir nehmen die ohne die Aufsätze und wechseln bloß die Spitzen und es geht auch. Und so hast du dann keine 3,20 Euro mehr, sondern nur noch 10 Cent pro. Der Tipp hat mir aus anderen Sachen gebracht, denn mich hat es immer genervt. Ich dachte immer am Anfang bei The Wand, ja, die kleben das extra fest, damit man die auch nicht wechseln kann. Und ein Grund, warum die festgeklebt sind, weil das Ding kann sehr viel Druck aufbauen bei Interlimentär und so weiter und dann kann das Ding abfliegen. Deshalb haben sie es reingeklebt. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich will jetzt aber im Unterkiefer eine Leitung und Interlimentär machen, will ich nicht zweimal 3,20 Euro oder 3,50 Euro ausgeben, sondern nehme ich lieber das ohne und mache mir selber die Spitzen ran. Und was ich auch mag bei den ohne Spitzen dran, seien wir ehrlich, die Nadel wird schnell stumpf. Gerade wenn man am Gaumen anästhesiert hat. Und deshalb, also manchmal, wenn ich nachspritze, mache ich einfach eine neue Nadel ran, weil die neuen Nadeln kosten echt wenig. Und deshalb finde ich das eigentlich so ganz cool.
Ja, Erik, oder jetzt gerade noch zum Thema Neugründung, Existenzgründung. Georg, du hast jetzt im Vorgespräch schon irgendwas von einem Elektriker erzählt und ich denke die ganze Zeit, was hat dieser Elektriker gemacht? Weil ich habe morgen echt eine Baubesprechung und da sind die Elektriker auch dabei. Und deshalb bin ich interessiert.
Ich habe ja quasi ein Zimmer leer gehabt und da ist ja immer die Frage, mit was beginnst du eigentlich? Und ich habe quasi erst mit der Elektrik begonnen. Und der Elektriker war jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen, aber das Interessante war, das fängt ja dann immer an, ja okay, wo ist der Plan? Ist so, ja okay, so einen Plan gibt es nicht so richtig, weil das ist ein Zimmer, was soll ich denn hier groß planen? Ja. Und dann so, ja, wo sollen denn die Kabel lang? Und dann hat er keinen Bock gehabt, irgendwie Unterputz was zu verlegen, was ich im Nachhinein finde ich eigentlich ganz praktisch, sondern einfach so ein Brüstungskanal oder Aufputzkanal, wie auch immer heißen, in welchen Regionen, die haben sie dann verlegt und haben dummerweise auch irgendwie paar Kabel dann auf dem Boden lang verlegt und da so einen Kanal angelegt, wo ich dachte so, also eigentlich, ich fand das damals schon komisch, hätte damals schon Nein sagen können, denn ich habe die Idee verstanden, warum sie es da gemacht, weil ein paar Sachen sind dann kürzer. Auf der anderen Seite haben sie aber auch andere Kanäle so nah dran gelegt, dass ich dann es auch einmal um die Tür rum machen gehen. Und das ist lustig. Und eigentlich würde ich nochmal den Raum machen, würde ich, glaube ich, erst tatsächlich die Böden und Wände komplett neu machen, dann mir die Möbel reinstellen, aber noch nicht irgendwie krass festmachen, damit ich schon mal ein Gefühl habe, wo können denn die Brüstungskanäle langgehen optimalerweise, ohne zu stören. Und dann werden die Möbel kurz vorgeschoben, die Kanäle rangemacht und dann ist es wirklich perfekt. Und dann weißt du fast auch schon, wo bestimmte Netzwerksteckdosen besser hingehören, wo bestimmte Steckdosen vielleicht hingehören. Also manchmal denkst du sie dahin und dahin nicht. Ja, und das ist manchmal besser, wenn bestimmte Sachen schon da sind. Und wenn wir schon bei Elektrik sind, auf jeden Fall zum Beispiel probieren, so viel wie möglich mit zwei Monitoren schon zu planen. Also die meisten Praxisverwaltungssysteme funktionieren einfach besser, wenn du einen zweiten Monitor hast. Und so würde ich rangehen. Und ich habe auch, wenn man so in die Richtung wollte, die auch gehen. Ich habe ja bei ein paar Sachen gesagt, okay, ich will jetzt nicht nochmal Geld für so einen Monitor hinlegen. Also da habe ich dann für 800 Euro habe ich so einen Bildschirm da drin, mit dem ich sehr glücklich bin. Habe mir dann gedacht, okay, als ZFA-Monitor zum Mitgucken reicht auch ein günstigerer, kleiner. Da habe ich dann irgendwie, weiß was, 200 Euro ausgegeben. Effektiv habe ich mir den anderen vor kurzem nochmal geholt, über eBay Kleinanzeigen, weil einfach das falsch war. Und tatsächlich ist auch bei den günstigen Monitoren, die Bildqualität ist deutlich schlechter gewesen. Das sieht man richtig. Der andere ist ja irgendwie so ein 4K-Monitor. Da hast du dann viel mehr auf Mikroskop erkannt. Ich habe ja jetzt sogar eine 4K-Kamera vom Hersteller von Carsten Jung, also CJ Optik dran und die ist nochmal besser und das Bild nochmal klarer und das macht schon viel aus auf einem richtig guten Monitor. Den kleinen Monitor haben wir dann einfach in eine andere Ecke hingehängt, das war jetzt kein Problem, sodass jetzt wir zwei Betrachtermonitore haben, was dazu führt, dass Patienten jetzt immer, wenn sie wollen, zugucken können. Hat Vor- und Nachteile.
Das ist dein einziger Fail. So ein kleiner Monitor falsch.
Ja, nee, okay. Fail ist, es gibt, glaube ich, mehr Sachen, die ich vergessen habe.
Okay, schon verdrängt. Du bist schon weiter. Du hast schon verarbeitet.
Also ich meine, das Gute ist, ich habe coole Möbel, bloß da war bei der Planung, bei der Vermessung habe ich schon gesehen, das wird schief gehen, wenn du es jetzt mal so Pi mal Daumen mit deinem Zollstock vermisst. Und am Ende ist es schief gegangen. Ich habe da schöne Spalten noch drin. Ich müsste es eigentlich noch abdichten an der Wand. Auch was manchmal Möbelplanung angeht, ist es ja gar nicht so einfach. Ich hätte am liebsten ja dann erst die Grundmöbel drin gehabt und später in Ruhe die Platte mir nochmal genau perfekt da reinpassen lassen. Und manche Sachen ist immer super, super schwer vorzustellen. Und tatsächlich manche Sachen habe ich mir dann auch wirklich in dem leeren Zimmer so ein bisschen mal hingeklebt und dann gesehen, okay, das Ding müssen wir noch ändern, weil sonst hat meine ZFA gar keinen Platz. Und was gut bei mir ist, dadurch, dass ich ja diesen Brumaba-Stuhl habe mit Rollen, da habe ich übrigens auch ein paar Sachen abgedatet, kann ich den immer verschieben. Aber ich habe noch ein kleines Fehl, fällt mir gerade ein. Röntgen. Da hatte ich ja eigentlich ein fittes Depot. Für Röntgen hatte ich ein separates Depot, was effektiv über COSI lief. Und der meinte schon so, ach, meinst du nicht, der Arm ist zu kurz vor dem intraoralen Röntgen? Und ich so, ach, mein Brumaba-Stuhl ist frei beweglich, das ist kein Problem. Er hat recht. Ja, tatsächlich war das so.
Jetzt müssen die Patienten immer aufstehen in dem Zimmer.
Ja, die mussten fast.
Die müssen sich jetzt auf den
Stuhl
setzen.
Gehen Sie sich mal auf den Bauch, wir müssen die andere Seite röntgen.
Ja, passt, schlimm war's. Nee, effektiv haben wir zwei Sachen festgestellt. Das ganze Ding muss tatsächlich nochmal gefühlt 30 Zentimeter weiter nach vorne und den längsten Arm den Skip nehmen. Und das, nachdem alles schon verputzt war, wohlgemerkt. Da musste der Typ nochmal kommen und dann neu verputzen. Und es war ausgerechnet die beschissenste Wand, die es gibt in meinem Zimmer. Das gibt so einen Vorgänger von Gipskartonwänden. Mein Elektriker hatte dafür irgendeinen tollen Namen. Und ich hätte auch das Panel von dem Röntgen-Ding ein bisschen weiter rüberschieben können. Das hat mich an der Seite so ein SD-Kartenleser. Da hätte ich nämlich die Bilder, die da drauf sind, die angezeigt werden, irgendwelche Blumenbilder, hätte ich nochmal verändern können, mit meinem Logo machen können. Geht nicht, weil da der SD-Kartenleser blockiert ist. Ja. Ja. Aber okay. Scheiß auf dieses eine Foto. Geil. Aber ich muss mal sagen, toi toi ist relativ viel gut gegangen. Ich habe wenig Fehlkäufe. Ich habe so ein paar kleinere diamantierte Pinzetten, wo ich dachte, die wären cool, die ich einfach ausprobiert habe bei ERA, die waren scheiße. Und ich sag mal, manchmal probiert man irgendwelche Materialien raus und dann merkt man dann irgendwann, dass die abgelaufen sind nach 2 Jahren und die gar nicht benutzt hat. Das ist schon lustig. Aber apropos Neugründung und Übernahme, wisst ihr, was mich gerade extrem auffällt? Dass gerade so eine Gruppe von Zahnärzten, die bestimmt einen sehr netten Begriff für sich geclaimt haben, so ein bisschen verbreiten, so nach dem Motto, Neugründung oder Übernahme kostet doch das Gleiche. Weil, wenn man sich so sieht, heutzutage würde man ja auch, wenn man eine Praxis neu macht, würde man ja die gleich auf 5 oder 6 Zimmer planen und meistens gibt es so eine Praxis nicht zur Übernahme und dementsprechend ist die Neugründung teurer. Ich denke mir manchmal so, es gibt Sachen, die stimmen, aber was ich ganz schwierig finde, wenn du gleich so ein großes Ding hinsetzt, hast du einen krassen Lock-Effekt, mental und auch finanziell. Und das heißt, du bist dann auch angestellte Zahnärzte angewiesen, die dir bei dir arbeiten und so weiter. Das würde ich mir nochmal 3-mal überlegen, ob ich das wirklich wollen würde. Auch wenn das alles super geplant ist und das System so toll ist von der Zahnarztkette Franchise. Ich weiß gar nicht, wie das läuft bei denen.
Ist ja auch in Berlin mittlerweile.
Ja, ja, in Berlin sind die auch, in Leipzig, überall. Und ich meine, wenn man Bock hat auf dieses große Konzept, aber im Prinzip hat man ja dann manchmal so das Gefühl, ja, man muss einfach bloß diesen Fahrplan machen und das funktioniert alles. Und ich würde sagen, also irgendwie da fehlt dann so ein bisschen die Individualität manchmal. Ich würde es im Moment echt stressig haben, einen großen Laden zu haben mit sehr viel Personal, auch wenn da eine mittlere Führungsebene ist und so weiter. Ich hätte darauf 0,0 Bock. Und ich hätte ja beinahe vor Corona auch mal wirklich so eine riesige Klinik übernommen, wo dann wirklich, wir reden hier von 20 Behandlungszimmern und sowas und eine, was ist das, Summe X dafür hinlegen, also gar nicht mal so teuer für so viel Behandlungszimmer.
Im Ausland?
Nicht im Ausland, es war und schon, dann. Man darf ja nicht so viel reden. Ich weiß nicht, wie lange diese Verträge, diese NDAs oder wie die heißen, gültig sind. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Einer der Gründe war tatsächlich auch, da sind dann irgendwie nebenan in dem Ding nochmal, weißt du was, 60 Quadratmeter frei geworden, die sie übernehmen konnten. Und war ja schon irgendwie so grob in Gespräch mit denen. Und die so, ja, die haben wir jetzt dazu gemeldet, da hauen wir jetzt auch Carbo-Einheiten drin. Und ich so, warum Carbo-Einheiten? Naja, wir haben nur Carbo-Einheiten und die Techniker kennen sich damit aus. Ich so, okay. Aber ehrlich gesagt, cool, dass ihr die Räume dazugenommen habt. Aber wollt ihr nicht, dass ich denn entscheide, was da reinkommt? Das wäre ein cooles Projekt für mich gewesen. Und da sieht man halt, dass die waren halt auch noch null bereit, das abzugeben oder abzuspalten in dem Fall. Und dann wäre noch Corona gekommen, hätte mich ein paar graue Haare gekostet.
Bisschen. Ja, ja, gut, die Fallhöhe ist dann halt auch noch ein bisschen größer. Ja.
Wenn du jetzt vorhin gesagt hast, du bist 30 Wochenenden weg, arbeitest trotzdem 4 Tage die Woche, hast noch Frau und Familie. Fahren die dann immer mit, wenn du am Wochenende weg bist? Und ist das so ein geiler Familienausflug? Oder wie machst du das mit Family Time? Oder machst du halt 4 Tage Woche und dann aber 8 Wochen Urlaub trotzdem im Jahr oder so?
Ja, ich habe schon guten Share an Urlaub. Aber ich sag mal, so Kinder auf die Fortbildung mitnehmen, das funktioniert ja nur, wenn 2 Sachen da sind. Wenn der Freitag irgendwie selber so frei ist, dass du jemanden mitnehmen kannst, dann meistens beginnt jetzt, selbst wenn es in Dresden ist, da beginnt der Workshop um, sagen wir mal, 14 Uhr.
13 Uhr.
Wann fährst du los? Nicht erst um 11.
Nee, da muss schon an dem Tag die erste Krankschreibung in der Schule rein.
Nee, und das funktioniert, wenn Ferien sind zum Beispiel oder wenn irgendwelche Feiertage, zum Beispiel der Yoshi Terauchi Kongress, der wäre ausgerechnet über Ostern in Prag. Das kann man natürlich gut kombinieren. Und da kann man das natürlich auch die Kinder mitnehmen. Dann ist es so, gibt es manchmal auch so Feiertage, die gibt es bei uns, die haben keine andere, da kann man das manchmal auch machen. Und ich probiere auch manchmal jetzt bewusst auch bestimmte Kurse zum Beispiel in die 2. Osterwoche zu legen oder so, damit die dann da mitkommen können. Aber allgemein ist das eher schwieriger, da jemand mitzunehmen. Das kann funktionieren, mal einen Samstag und dann freuen die sich auch. Und ich hatte zum Beispiel meine Tochter in Dresden mit beim Composite-Kurs und das war eine lustige Erfahrung, weil ich hatte ja auch meinen Sohn im selben Alter schon mit. Er hat dann eher so sich darauf begnügt, ein paar Fotos zu machen, dann am Tablet zu spielen und das war's. Und danach, vor und nachher ist dann immer Kinderbespaßung pur. Und dann meistens so eine Einzelbetreuung, das finde ich schon cool. Aber meine Tochter stand dann vorne am Demotisch und meinte, ich will jetzt hier aber auch mitmachen. Ja, cool. Gibt lustige Bilder von ihr, wie sie dann mit Komposit schichtet am Frontzahn. Hatte ich jetzt auch nicht so.
Die kann das jetzt besser als
ich. Sag mal so, ich habe ihr gesagt, guck nicht ins blaue Licht.
Warum? Was macht das?
Das hat nicht ganz so gut geklappt, genau. Sagen wir es so. Aber die ist da ein bisschen heißer auf diesen Bastelkram. Obwohl ich sagen muss, mit meinem Sohn, also so unterschiedlich sind Kinder, war es allgemein so ein bisschen entspannter, weil sie will dann doch mehr bespaßt werden, dass ich dann öfters bei ihr vorbeischaue und irgendwie was mache. Was natürlich cool ist an dem Setting, dass ich zum Beispiel dann in Dresden, ist es ja oft so, dass ich mich dann selber um mein Hotel kümmere. Dann hole ich mir natürlich ein Hotel, wo ein Pool ist, damit natürlich klar ist, wir gehen in den Pool. Und das ist natürlich auch schon Highlight. Und dann geht man am Abend vorher natürlich in den Pool, dann am Abend danach und davor und weiß ich was. Denn meistens fahre ich ja zweite Klasse ICE, dann kann es auch mal sein, dass ich mich upgrade mit meinen ganzen Bonuspunkten in die erste Klasse. Meine Kinder sind also voll gespoilt, was das angeht. Und manchmal ist es auch so, dass ich bei irgendwelchen Kumpels schlafe. Und zum Beispiel, ich habe einen Kumpel in Düsseldorf, wo immer ein Gästebest ist, Frederik Kaufmann. Und das ist natürlich cool. Und ich hatte auch, da fällt mir auch noch eine schöne Geschichte an, ich hatte ja so ein bisschen Probleme mit meiner mobilen Absaugung am Anfang, dass die manchmal ausgegangen ist während der Behandlung und das Depot war mehrmals da, hat den Grund nicht gefunden und hat dann irgendwann gesagt, das muss der Amalgamabschneider sein. Also sag mal, ich kann mir viel vorstellen, aber warum soll es der fucking Amalgamabschneider sein, der nicht mal Technik drin hat? Es ist so ein passiver Amalgamabschneider. Na, jedenfalls war das so, war ich im Kontakt mit dem Hersteller und irgendwie hieß es, haben die sich beschwert, ja, das Depot ruft uns auch nicht an und so weiter und bla bla bla. Und dann meinte ich so, wisst ihr was, ich komme einfach zu euch, ihr seid in Holland, ich fahre jetzt zu euch. Und jetzt ohne Scheiß dort, innerhalb von 2 Minuten war das Problem gelöst.
Und was war's?
Nee, das hat, wenn du die Tür aufmachst, um die, dieses...
Um das Absaugwasser zu
nehmen? Ja, genau. Dadurch, dass es mir nur aus Hypo besteht, ist es echt chillig.
Okay, ja, es stinkt nicht so, ja. Weil wir haben das Teil ja in der alten Praxis in so einer OP-Erweiterung gehabt. Chirurgische Absaugung und dann, wenn man mal mit Winkelstück oder sowas macht, dann dieses Teil. Und da haben sich immer alle gewehrt, den Kanister aus.
Nee, ja. Dadurch, dass da viel Hypo drin ist, ist es kein Problem. Die Schläuche sind sogar sehr sauber. Naja, jedenfalls gibt's da so einen Kontakt, so ein kleiner Stift, der rausguckt, der sagt, ob es geschlossen ist oder nicht. Und wenn der natürlich, da kann es sein, dass man den auch 1 Millimeter länger machen muss oder so. Und dieses Problem kennen wir, zack, zack, pup. Und das war's. Aber ich meine, so war ich dann auch nochmal beim Hersteller, habe einen Stop in Düsseldorf gemacht.
Und hast du das Teil aber im ICE mitgenommen?
Nee, im Auto war das ausnahmsweise. Aber ich hätte es auch im ICE
mitgenommen. Er ist so auf geil. Der Absaugung nach Holland gefahren.
Aber man muss dazu klar sagen, ich habe überlegt, ob ich das mache. Aber das Problem war ja, das war ja Holland nicht Amsterdam oder Rotterdam, sondern so ein kleines Ding. Und da war es tatsächlich einfacher. Und dann ist es ja auch manchmal doch eine ganz schöne Strecke, mit dem Auto zu fahren. Und ich hatte ja auch meinen Sohn da dabei, deshalb fällt es mir ein. Da dachte ich, ist es dann in dem Fall netter, das so zu machen.
Aber wie würdest du dann im Moment das einschätzen? 30 Wochenende ist ja über die Hälfte des Jahres, die du weg bist.
Ja, ist hart.
Heißt das, du siehst die Hälfte des Jahres deine Family?
Na, ich sehe dich schon zum...
Abends immer.
Abend. Also ich sag mal so... Ich probiere immer morgens die Kinder dann quasi in unsere Straßenbahn zu bringen oder zum Bus. Da habe ich dann quasi noch ein bisschen länger und ich stresse mich morgens auch nicht mehr. Ich habe die Praxiszeit, das war übrigens das Lustigste, ich habe so oft die Praxiszeiten schon geändert, die Öffnungszeiten. So geil. Das ist so ein richtiges Learning gewesen. Da gibt es auch kein richtiges oder falsch, wie man die Praxiszeiten macht. Und da war es tatsächlich sehr cool, dass ich quasi Überweiser bin und denn Leute sich nicht beschweren können. Aber früher hatten sie doch immer da schon 9 offen. Ich fange jetzt jeden Tag 10 an. Das heißt, ich habe...
Gut, aber dafür bis 16 Uhr.
Ja, dafür bis 16
Uhr. 15:30 Uhr.
Da wird aber durchgezogen.
Nee, also tatsächlich am Anfang hatte ich auch zum Beispiel mehr Beratungszeiten, auch mehr telefonische Beratungsoptionen und sowas, aber die Leute haben das alles nicht gebucht und habe ich das denen dahinentgehend optimiert und erst vor kurzem musste ich wieder was optimieren, weil ich habe festgestellt, dass ich dann zum Beispiel mittwochs habe ich so einen Beratungsblock von 10 bis 12 gehabt und dann 2 15 Minuten Telefontermine. Die habe ich nie pünktlich geschafft, nie. Und jetzt habe ich gedacht, lass uns doch einfach an Anfang auf 10, auf 10.15 Uhr, 10.30 Uhr oder 10 und 10.15 Uhr setzen die beiden Telefontermine, dann schaffen wir es auf jeden Fall pünktlich und fangen dann erst mit den ganzen normalen Beratungen an. Und ich sag mal, die Beratungen sind ja ein Halbstundenblock, da gibt's manchmal Beratungen, da kann ich Zeit auch reinholen und es gibt Beratungen, da kann man machen, was man will und wenn DVT noch dazu kommt, dann verliert man Zeit, ist einfach bitter ohne Ende.
Ist so, ist halt auch nicht planbar so richtig. Dafür mache ich immer mal zwischendurch ein paar Endos, weil die Endo ist so ein guter Pufferblock, weil da kannst du halt, wenn die Zeit rum ist, einfach eine Med reinmachen und dann machst du in ein paar Wochen weiter.
Ich habe ja am Anfang auch probiert, möglichst alles Single-Visit zu machen. Und festgestellt, es ist besser vielleicht bei Molaren-Endos, wenn ein bisschen auch was Pre-Endo zu tun ist, die auf 2 Termine zu planen, falls du beim ersten Termin nicht alles rausbekommst. Das ist auch so ein kleines Learning gewesen, dass das alles nicht so immer klappt. Aber Öffnungszeiten, ich habe die bestimmt 8-mal verändert. Und auch tatsächlich hat das auch was damit zu tun, dass ich eine PG habe. Ich habe mir erstmal überlegt, das sind so meine optimalen Öffnungszeiten, so wie ich es gerne hatten. Aber dann haben wir festgestellt, das stört ja dann manchmal auch ein bisschen so. Und dann manche Zeiten, wenn zum Beispiel in der Praxis keiner ist, dann brauche ich doch, ist es dann manchmal einfacher, wenn ich bestimmte Sachen habe, wo ich dann in Ruhe was machen kann. Und deshalb habe ich die öfters geändert. Vorher hatte ich immer auch Tage, wo ich erst um 10 begonnen hatte und an den anderen Tagen um 9. Also die D-Tage waren immer um 10 und die M-Tage halt um 9 beginnen. Aber nee, ich habe es jetzt alles auf 10 gemacht. Die Idee auch, dass ich dann auch davor nochmal irgendwie schwimmen gehen kann. Ich war sogar letzte Woche viel schwimmen.
Stark, also du machst alles richtig.
Weiß ich, nee, das kann ich jetzt schon sagen, ist nicht. Also.
Nein, nee, also jeder muss es ja so für sich richtig machen und ich habe diesen Weg noch nicht gefunden. Also ich bin da noch gar nicht mit dem im Reinen, wie ich meine Selbstständigkeit lebe. Andere Frage, 30 Wochenenden weg, wie viel davon als Referent, wo du quasi was verdienst und wie viel, wo du halt nur Teilnehmer bist, circa? Oder die andere Frage, die eigentlich dahinter steckt, ist, wenn ich mich in diese Lage reinversetze und jetzt gerade, ich bin ja noch nicht so lange Papa, aber mir diese Zeit so viel wert ist und die mir so viel fehlt mit der Family. Und ich könnte mir es im Moment nicht vorstellen, dann noch 30 Wochenenden irgendwie weg zu sein. Ist das, was du da als Referententätigkeit und an den Wochenenden finanziell umsetzt und machst, so relevant für dich und deine Existenz, dass sich das lohnt? Weil ich stelle mir vor, dass ja die zahnärztliche Tätigkeit trotzdem das Haupteinkommen ist, oder? Oder wie würdest du prozentual sehen? So.
Also aktuell ist es so, dass ich mir fast nichts aus der Praxis selber entnehme, außer Krankenversicherung und Rentenversicherung. Das ist so wie so ein Angestellter und lebt dann quasi nur vom, wie soll ich sagen, von meinem Referentendasein.
Gut, dann würde ich 40 Wochen weg sein, klar.
Ich sag mal so, ich könnte natürlich auch mir auch schon was entnehmen, aber weißt du, bei mir ist da die ganze Zeit so eine latente Angst drin, da kommt irgendwann eine Steuernachrückzahlung und ich will einfach da, mich beruhigt das.
Und das ist ja kalkulierbar alles.
Ja, weißt du? Ja,
also
alles
ich mache halt meine Steuerrücklagen auf.
Aber es ist komplett subjektiv. So. Mich beruhigt das unangenehm, dass ich eine gewisse Summe erreicht hatte auf meinem Praxiskonto. Und es ist total dumm, dass ich es immer noch nicht geschafft hatte, dass ich die Kohle irgendwie dann wenigstens die Hälfte auf irgendein Konto bringe, wo es auch Zinsen gibt dafür. Aber das ist, seitdem ich das erreicht habe, bin ich ruhig. Am Anfang war Praxis immer nur Chaos, Chaos, Chaos und ich hatte zwischendurch auch mal Phasen, wo ich dachte, meine Liquidität ist total runtergegangen. Ich so, was ist denn hier los? Und da hatte meine externe Abrechnung gerade gewechselt. Da habe ich rausgefunden, die hat zwar dieselben Stunden abgerechnet und ich habe die auch bezahlt, also Zeitstunden, aber da wurde weniger abgerechnet. Da habe ich dann Stress gemacht. Am Ende wurde die sogar in der Firma gekündigt. Und ich habe nicht mal super Stress gemacht. Ich habe einfach bloß gesagt, Leute, mir ist das und das aufgefallen. Das kann irgendwie nicht sein. Und dann haben die da dann quasi aufgeholt dann nochmal und quasi habe ich dann Monate dann zurückwirkend abgerechnet bekommen, wo ich dachte schon, dass wenn das so noch einen Monat so weitergeht, wird es echt scheiße. Ich habe sogar schon mit meiner Bank telefoniert, so, was wäre wenn?
Ja, so akut schon. Nee,
nicht so
scheiße.
Akut. Ich hatte noch so ein paar Warnpuffer eingerichtet. Aber ich meine, du willst ja nicht sagen, ich brauche sofort, sondern einfach so, was wäre, wenn?
Aber du bist schon auch, was man raushört, jetzt so ein sicherheitsliebender Mensch.
Total geworden. Aber ich sag mal, je älter du wirst, desto schlimmer wird das, glaube ich. Und ja, ich sag mal so, deshalb habe ich auch wahrscheinlich auch so ein kleines Konstrukt, weil die Fixkosten sind überschaubar, auch jetzt nicht komplett weg. Und ich merke das natürlich auch in meinem Umsatz. Wenn ich dann wirklich mal viel irgendwie gearbeitet habe, habe ich natürlich als Referent mehr verdient, aber dann in der Praxis dementsprechend weniger. Und ein Teil von mir fragt sich natürlich immer so, ist es denn eigentlich die richtige Entscheidung gewesen? Lohnt sich das Ganze denn? Aber mittlerweile ist so, dass ich glaube, ich könnte auch ohne Referentendasein leben, aber der Mix ist schon sehr, sehr cool und manchmal ist es so, gibt es so Vorträge, da erzähle ich eigentlich nur, was ich letzte Woche gemacht habe, weil ich da alle von allen Fotos gemacht habe und das ist natürlich schon cool und trotzdem finden die Leute das cool.
Also die Referententätigkeit und gerade auch deine, die ja dann doch sehr praxisnah ist und so, die lebt ja von der Praxis. Das heißt, du kannst ja nicht die fortführen, ohne dass du noch arbeitest und Erfahrung sammelst, so, ne?
Ich sag mal, was ich mir vorstellen könnte, auch zu sagen, ich arbeite nur noch 3 Tage die Woche in der Praxis und bin dann nochmal ein bisschen mehr als Referent unterwegs oder mache da irgendwie mal was, das muss ich mir noch überlegen. Dann könnte man natürlich auch gleichzeitig Überlegungen machen, wenn man so runterfährt, dann steht ja die Praxis 2 Tage die Woche leer, da könnte man vielleicht doch einen angestellten Zahnarzt reinnehmen, der das macht. Das wäre natürlich auch besonders interessant, aber das ist noch Zukunftsmusik. Auf der anderen Seite, wenn angestellter Zahnarzt, dann nur Fixgehalt, keine Umsatzbeteiligung. Den Fehler mache ich, werde ich nie machen. Und ich sag mal so, es könnte natürlich auch es sind reine Gedankenspiele. Ich habe ja sogar auch mal aus Spaß gemerkt, einen zweiten Standort oder sowas oder so ein Quatsch. Obwohl ich glaube, zweiter Standort ist, glaube ich, richtig doof. Aber mit meinem Wissen jetzt ist es natürlich jetzt auch einfacher, sowas zu machen. Aber es sind reine Gedankenspiele und weit weg von fix. Aber wäre natürlich interessant, wenn ich dann am Ende weniger arbeite, dann auch vielleicht den Donnerstag, da werde ich ja nicht öfters gebucht werden, dann auch einfach zu Hause sein kann. Und in der Zeit läuft in der Praxis trotzdem was. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein interessantes Konzept sein wird. Natürlich ist es klar, diese angestellte Person wird niemals die richtig krass die Perspektive haben, bei mir einzusteigen. Wir machen das am Schichtsystem. Ich glaube, das ist bei einem Zimmer so ein bisschen utopisch, da tritt man sich irgendwann zu sehr auf den Füßen. Das wird dann immer eher so ein Sprungbrett für jemanden sein. Da kann man jetzt auch mal fragen, ist das gut oder schlecht? Aber hey, da wird die Zahnmedizin halt ein bisschen besser in Deutschland, ist auch okay.
Zwei Straßen weiter.
Ja, ich sag mal so, ja, zwei Straßen weiter wäre natürlich irgendwo doof. Auf der anderen Seite, dann ist es halt zwei Straßen weiter. Wo cares, weißt du?
Auf der anderen Seite musst du ja auch sehen, dass die Überweisungsstruktur, die du dir aufgebaut hast, ja auch von dir sehr lebt, ja, und von dem, was du leistest und kannst. Und ich meine, es ist ja nichts Alltägliches, dass du Überweiser hast, die dir Pulpotomien überweisen. Also das muss man schon sagen, da ist der Markt wahrscheinlich auch nicht so groß, dass man da leicht reich kommen würde.
Ja, aber wo ich würde sagen, je mehr Pulpotomien-Fortbildung ich gebe, desto mehr wird es auch sein, dass das einfach weiter von anderen übernommen wird. Aber machen wir nichts vor. Ich habe ja letztens erst wieder ein Live-Webinar gemacht und das ist so ein bisschen fragwürdiger Zahn. Hat sogar eine Aufhellung gehabt, der Zahn. Und ich habe trotzdem eine Pulpotomie gemacht, weil vitales Gewebe drin war. Und ich wusste genau, wenn ich dieses Röntgenbild poste in der Dentalfamilie, werde ich Kommentare bekommen. Und es ist voll aufgegangen.
Und hast du es gemacht?
Ja, ja, klar. Das ist voll aufgegangen. 120 Kommentare. Also.
Ich habe das alles deinstalliert. Ich habe weder Instagram noch Facebook oder so seit ein paar Wochen, weil ich einfach... Ja, was heißt gut? Das ist ja reiner Überlebenskampf, den ich hier mache mit meiner Zeit.
Ich habe auch zum Beispiel am Donnerstag, am Herrentag, wollte ich produktiv was machen. Ich habe Instagram deinstalliert für den Tag. Und ich war wirklich produktiv. Und Instagram ist ja auch so fluchsig. Bei mir könnte ich immer noch sagen, ja, für meine Referententätigkeit brauche ich das ein bisschen. Ja, ist ja Arbeit.
Kannst du steuerlich absetzen, die
Bullshit.
Zeit.
Wie viele Instagram-Reels ich da aus Recherchezwecken gesehen. Aber ey, mein neuestes Projekt wird ja ein 3D-Drucker. Und jetzt rede ich jetzt nicht von diesen 3D-Drucker für dentale Zwecke, sondern einfach einen ganz normalen, um so...
Ich habe einen Frozen, wenn du einen brauchst.
Muss ich da was kalibrieren?
Wenig und selten, aber er ist so inhomogen in seinen Ergebnissen, dass ich jetzt fürs Dentalen, also für nicht-dental, mega. Ich habe hier irgendwo überall Modelle rumliegen. Ich dachte, ich probiere das mal. Ich kenne jetzt den ganzen Workflow.
Nee, also Tassi Lehuk hat, mit dem hatte ich mal gesprochen, das ist ein Endo-Typ in Heidelberg, sehr nett. Mit dem habe ich mal vor kurzem telefoniert und der hat mir auch mal ein paar Bilder geschickt, was er mit seinem Bamboo Lab P1 alles druckt. Und da dachte ich mir so, geil. Und der soll ja so ein bisschen Plug-and-Play-mäßig sein. Also es geht so um kleine Praxisorganisationssachen. Denn mich stören ja auch in meinem tollen Zirksystem manchmal sind das so Kleinigkeiten. Das hätte ich gerne. Aber die Hersteller werden das nicht herstellen und dann muss ich es mir selber drucken. Und das ist natürlich dann...
Ja, aber das geht auf jeden Fall. Bei mir geht es nur darum, ich wollte Modelle für Chairside, Kronen und Teilkronen, dass ich Approximalkontakte noch besser anpassen kann. Und das kann man damit tatsächlich bisher, so ich habe es noch nicht hingekriegt, nicht zuverlässig machen, weil mal hat es dann genau den Kontaktpunkt, mal nicht. Und dann ist es halt, aber da geht es um eine Zahnseidenbreite. Alles andere geht damit. Also Praxisorganisationssachen könntest du schon damit.
Ja, ich habe einen Kumpel, Christian Sommer, mit dem habe ich auch einen Podcast aufgenommen, aber noch nicht veröffentlicht. Der ist voll heiß auf Drücker und ich meine, ich habe, jetzt müsste ich jetzt mal nachgucken, wie der heißt. Die hat mich auch ein neueren System sich geholt. Da kostet das System mit Washtray auch nur 3.000 Euro. Hat er sich gleich drei davon geholt. Der Prusa Medical One und der sagt halt also, allein wenn man so einen individuellen Löffel druckt, da lohnt sich das Gerät ganz schnell. Und das ist natürlich cool. Und die drucken ganz viele Schienen damit. Und ich würde ja auch sagen, vergiss KI. 3D-Druck wird die nächste Revolution in der Zahnmedizin sein. Natürlich auch ein bisschen gesteuert von KI. Aber ich sag mal so, KI kann ja nicht alles. Aber 3D-Druck kann alles. Und das günstiger. Und das ist natürlich schon cool. Also was man da jetzt schon machen kann mit Eierschalenprovisorien und die man dann einfach bloß unterfüttert und dann reinknallt, das spart so viel Zeit und das ist ja bloß der Anfang.
Finde ich faszinierend, dass dich das fasziniert. Also weil solche Eierschalenprovisorien und so Sachen, die habe ich jetzt immer mal von Vertretern und dies und das gehört, irgendwie das catcht mich gar nicht. Ich sehe den Mehrwert fast gar nicht versus... Eine Helferin macht Chairside halt ein Profi.
Ich weiß, was du meinst. Ich sag mal so, für klinische Sachen interessiert es mich auch nicht so krass, weil dann müsste ich ja irgendwie, ich meine, mein Praxispartner hat einen Medit-Scanner, ich könnte also was scannen und so weiter. Und manchmal nutze ich dieses Tool auch, Aber meistens ist es dann so, dass ich dann was für einen Kieferorthopäden mache und der hat ja eh schon Scan. Da muss ich mir bloß den holen. Aber es geht mir um ganz Kleinigkeiten. Es hat also einfach so eine kleine Schachtel, wo ich das Komposit reinmache. Der Tassilo hat das so gemacht, dass er teilweise von den Unitips so diese Einlagen hat, dass er dann einfach die den auch nicht mehr durch die Gegend rutschen können. Ganz trivial. Und ich habe dann mal jetzt so ein bisschen...
Aber da muss man dich mit so 3D-Modelliersoftware auskennen. Oder du modellierst das alles aus Alginat und Gips und scannst mit dem Medit-Scanner und druckst das dann.
Ich bin mal gespannt, wie das macht. Ich hoffe ja, dass es da innerfamiliär bei mir ein paar Leute gibt, die sich damit auch beschäftigen wollen. Tochter. Aber zum Beispiel eine Idee habe ich schon, die fand ich sehr cool. Ich habe einen Kofferdammrahmen gefunden auf Thingsiverse und die man an die Absaugung anschließen kann. Wo ich dachte, nette Idee. Und so ein bisschen war die Idee dahinter, dass man denn weniger Aerosole hat. Das war so ein Covid-Projekt. Und ich dachte mir so, okay, aber das Ding ist ja dann gedruckt, hohl, kann man nicht sterilisieren, kann man vergessen, ist dann einmal Produkt, finde ich auch wieder kacke. Dafür dann irgendwie zu Druck ist so günstig, ist dann, oder Kofferdamm ist dann auch nicht so teuer bei mir. Aber dann habe ich weiter überlegt, okay, ich kann ja einfach meinen vorhandenen kleinen Speichelsauger denn trotzdem irgendwie an den Rahmen klippen, indem ich einfach so einen kleinen Clip drucke. Manchmal ist es ja so, wir probieren ja viel aus, auch was kann man mit alleine behandeln machen. Das heißt nicht mal, dass ich alleine die ganze Zeit behandeln, sondern einfach, manchmal ist es ja extrem, wie soll ich sagen, doof für eine ZFA, dass ich die manchmal bloß brauche, um den Sauger rauszuholen, um dann kurz für eine Spülung abzusaugen. Extrem ineffizient, finde ich. Und ressourcenverschwendend. Und wenn der Sauger quasi schon bereit ist und der über so einen Clip am Rahmen dran ist und dann nicht so richtig durch die Gegend geht, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich dann einfach nur noch einen Knopf brauche, um diese Absaugung ein- und auszuschalten. Und da arbeitet ja Thomas Lang so ein bisschen dran, dass es mit seinem System funktioniert, dass man dann bloß aufs Fußpedal drücken muss und dann geht kurz der Sauger für ein paar Sekunden an. Das ist natürlich ganz cool. Ich würde sagen, aber sein Konzept ist vielleicht noch, kann man vielleicht sogar noch mal ein bisschen verbessern. Denn es gibt ja so bei mir viele kleine Arbeitsschritte. Da könnte man eigentlich das irgendwie einprogrammieren. Wenn ich zum Beispiel das greife, das automatisch dann das aktiviert wird, muss ich mal schauen, wie das geht.
Sehr cool. Halt uns auf dem Laufenden auf jeden Fall.
Ja, ist ein Jahresprojekt.
Wie ist dein Gameplan für den Podcast, für alle Zuhörer, die es bis hierhin geschafft haben? 90 Minuten.
Oh, also erstmal tut es mir aber wahnsinnig leid, dass ich kaum noch Folgen raushaue. Also die Praxis.
Deshalb frage ich, wie ist der Plan? Was versprichst du den Hörern?
Ach, ich verspreche gar nichts. Ich sag mal, das Coole ist ja, die Leute waren es ja schon vorher gewohnt, dass nicht regelmäßig was kommt. Ich sag mal, manche machen es clever mit den Staffeln, muss man klar sagen. Das Staffelkonzept, es geht bei manchen echt gut, bei mir gar nicht. Und ich sag mal so, es kommt halt mal was und dann kommt eine Weile nichts. Ich habe auch mal zwischendurch ein paar Solo-Folgen gemacht, die natürlich super einfach in der Postproduktion sind. Die nimmt man auf. Ich lade es durch mein Auphonic, was so ein Audiofilter ist. Das kann mittlerweile auch gut Ass und sowas rausschneiden. Nicht perfekt, aber ganz gut. Und ich warte ja noch drauf auf die KI, die das noch ein bisschen verbessert. Mich im englischsprachigen Raum gibt es ja schon was. Da gibt es ja Descript, das sehr gut Füllwörter rausschneiden kann. Bloß das funktioniert im Deutschen irgendwie noch nicht so gut. Was sehr schade ist. Und sogar so, dass dann so automatisch Filter drin sind, dass so manche haben ja so lange Pausen zwischen den Wörtern. Das kann dann auch die Pausen zwischendurch rauscutten. Ich habe zum Beispiel auf DLS einen Podcast aufgenommen. GC, dann ein Okram aus Tokio, hat da so einen Podcast No Pulp No Fiction, All Pulp No Fiction heißt der, reingemacht. Und ich habe, weil der war auf Englisch, ich habe super viele Äs drin, weil ich super viel nachgedacht habe. Das war total ätzend zu hören für mich. Und dann habe ich gesagt, pass auf, schick mal die Originaldatei. Ich lasse das nochmal durchlaufen. Und es war echt ein Klick und es war fertig. Bloß mit Deutsch kommen die alle noch nicht klar, was sehr schade ist. Theoretisch könnte ich ja eine KI fast schon selber trainieren. Was ja mittlerweile auch KI-mäßig gut geht. Shownotes generieren lassen, funktioniert ganz gut. Auch einzelne Chapters zu machen, funktioniert schon recht gut. Und was natürlich auch schon gut ist bei diesen ganzen Online-Tools, die wir hier nutzen, dass wir auch wenig Störgeräusche haben, dass du quasi immer, wenn jemand nicht redet, der quasi eine Nulllinie hat. Das macht das Bearbeiten viel einfacher, als wenn ich dran denke, wenn ich das vor Ort live aufnehme. Ich habe ja vor kurzem Jörg Schröder Podcast veröffentlicht, den ich tatsächlich vor 2 Jahren oder so aufgenommen habe und jetzt erst veröffentlicht habe. Hat mir echt leid getan. Aber den habe ich einmal nur durch den Filter gejagt und dann hatte ich fast schon wieder diese Nulllinie und das war schon sehr, sehr, sehr cool. Und wenn das so weitergeht, ist es wirklich nur noch aufnehmen, dann spreche ich vielleicht, wenn ich Bock habe, noch ein Intro zu machen. Aber zum Beispiel bei Jöran und mir, da machen wir jetzt gar kein Intro mehr, weil wir starten ja meistens gleich mit irgendeinem Thema. Deshalb, es gibt jetzt keinen Plan. Ich werde auf jeden Fall nicht aufhören. Wenn, dann würde ich eher jemanden bitten, den weiterzumachen. Aber es macht keinen Sinn. Und ich meine, nächstes Jahr wird der 10. Warum sollte ich denn dieses Jubiläum mir nicht gönnen?
Den feiern wir dann zusammen und Du sagst Bescheid, wenn du mal wieder in München bist.
Ja, werde ich. Aber sag mal, es gibt ja einen kleinen Termin schon für ein Vorfeiern und zwar bei Jöran im, ach übrigens, GoodNotes, das wichtigste Tool für Vortragsplanung. Denn viele stehen ja auf dem Papierkalender, wo sie alles immer eintragen kann. Ich habe den digital, den Papierkalender und da kann ich lustige Sachen immer so eintragen und auch problemlos wieder rausnehmen. Und bei Jöran werde ich am 21.11. in Leipzig sein. Und da wollen wir quasi unser 10-Jähriges schon vorfeiern.
In Form auf einer
Aufnahme? Ja, auf einer Live-Aufnahme vielleicht sogar.
Also jetzt schon mal eintragen. 21.11. hast du gesagt.
Genau, bei ihm
Livestream
in Leipzig.
40-Euro-Ticket.
40-Euro-Ticket. Ach, das Geld verdienen mit einem Podcast ist ein separates Thema.
Ja, also du hast es ja zumindest geschafft, daraus so eine Referententätigkeit zu developen. Bei uns ist es einfach nur ein teures Hobby.
Bei uns ist es Geld verlieren mit dem Podcast.
Also, was ich lustig finde, ganz viele denken, wir bekommen es von Spotify Geld. Musiker bekommen ja ein paar Centbeträge pro Minute, der gehört wird oder Zehntel Cent. Irgendeiner hat letztens mal gepostet, dass sie dann irgendwie 3,50 Euro mit ihrer Musik bei Spotify verdient im Monat. Das ist nicht so. Es gibt manchmal Firmen, die da irgendeine Kooperation machen wollen, was ja okay ist. Ich sag mal, würde ich heute nochmal einen Podcast starten, würde ich den chirurgisch machen für Implantatfirmen.
Aber ich glaube, die goldenen Zeiten sind auch ein bisschen fast vorbei.
Nö, sind sie nicht.
Ja?
Null.
Dann sind wir nur zu uninteressant dafür oder zu wenig positioniert für eine einzelne Firma.
Auch nicht. Ich könnte euch für 1.000 Euro das Ticket, weil die Geheimnisse verraten. Nee, ich sag mal, was auf jeden Fall cool ist am Podcast, ist ein schönes Netzwerkeffekt. Ist natürlich schön, dass die Leute dich irgendwie kennenlernen wollen und dann auch deshalb zu einer Fortbildung von dir gehen. Das ist natürlich auch sehr schön. Aber ich stelle immer wieder fest, weißt du, so ein Podcast ist kostenlos für alle verfügbar. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Berliner Pfaff-Institut bin und dann frage ich immer so, wer kennt den Podcast? Von den 20 Leuten und wer hat zum Beispiel ein kostenloses Live-Webinar bei Septodont gesehen? Ja, und da kann es sein, dass sich bei dem kostenlosen Live-Webinar nur 2 Leute melden, bei dem Podcast vielleicht nochmal 2 mehr. Das heißt 10 oder 20%. Das heißt, man erreicht einfach nicht alle, was okay ist. Weißt du, manche wollen nur ins örtliche Fortbildungsheft gucken, sich da was raussehen und sie sind auch nicht so online-affin und das ist okay. Natürlich hilft es auch, ein paar Follower bei Instagram zu haben. Das ist tatsächlich auch immer wichtiger als in diesem Fortbildungsbereich, dass da auch drauf geachtet wird. Und mittlerweile können die auch überprüfen, wie die Engagementrate ist und so weiter. Da gibt's ganze Webseiten dafür.
Das weiß ich ja nicht mal. Also wir sind alle 3 verheiratet bei uns. Engaged.
Ja, ach, die Engagementrate. Nee, aber es gibt ja so ein paar dentale Seiten, nicht Podcasts in dem Fall, die auch ein dentaler Podcast, den ich besonders mag, der viele Follower hat. Und angeblich viele Downloads, aber seine Instagram-Seite hat 0 Engagement. Und das ist schon interessant, wie viel da gelogen wird mit Downloadzahlen und so weiter. Ich habe letztens wieder mal was gehört, aber da muss ich denn die Person direkt vor Ort überzeugen, dass mir sagt, wer, wie, wo, was. Da gibt es anscheinend ein paar Podcasts, haben jetzt richtig so Booklets, was das Werbung bei ihnen kostet. Und ich muss rausfinden, welche das sind.
Sehr gut, sehr schön.
Aber es ist das Ding, muss 2 Sachen sein. Was ich festgestellt habe, ich habe keinen Bock, irgendwie selber Werbung einzusprechen am Anfang oder am Ende. Weil zum Beispiel, wenn ich so euch quatsche und dann läuft jetzt meinetwegen Werbung von Dr. Lipp am Anfang oder am Ende. Oh, kommt Leute. Und dann gibt es ja auch Leute, die spenden ihre freie Zeit, so wie ich, wie ihr das macht. Oder auch andere namhafte Leute, die dann auch viele Vorträge geben, die natürlich auch als Werbeplatz nehmen. Aber die wollen dann vielleicht nicht, dass von 3M jetzt oder jetzt heißt es Solventum gerade Werbung drin läuft. Was ich persönlich festgestellt habe, ich finde es immer besser, wenn ich zum Beispiel sage, pass auf, ich mache lieber denn eine Folge mit jemandem, den ihr euch aussucht und sag am Anfang, diese Folge wurde unterstützt von und dann könnt ihr da mehr oder weniger eure Botschaften runterbringen, wobei ich dann immer fieserweise sage, ich will aber schon Zahnarzt oder Zahnärztin haben, eine Anwenderin, die denn über euer Produkt redet. Das heißt, die ganzen Marketing-Chefs sind dann schon mal raus. Und das finde ich dann okay, das ist ein gutes Ding und da weiß man auch klar, das ist es. Aber natürlich wird so ein Podcast auch über Jahre gehört, sodass dann so ein Call to Action, den die Marketingabteilung immer haben wollen, immer nicht so viel bringt.
Du hast ja so Dr. Flex-Videos jetzt gemacht mit denen, oder? Wie kam das zustande?
Im Prinzip hat Dr. Flex mich angeschrieben, ob sie nicht sowas machen können. Das ist jetzt eine rein Pro-Bono-Sache. Im Prinzip wollen sie da ein bisschen Content generieren und das ist ja ein Benefit für beide. Die haben mich gefragt, ob wir das online machen wollen oder offline. Und ich habe natürlich gesagt, weil die in Berlin sind, komme ich vorbei. Und man merkt auch, die Videos von mir kommen besonders gut an, weil es einfach nicht so ein doofer Stream ist, der da einfach abgeholt wird. Da gibt es ja auch einen, der so ein riesiges Mikro vor seiner Nase hat und eine Brille dann auch. Und der dann irgendwas erzählt und schon die ersten 3 Sekunden, die ich von dem Video sehe, muss ich schon weiter scrollen, weil das kann ich einfach nicht. Das sieht irgendwie auch null seriös aus. Da denke ich mir immer so, Leute, also was für eine scheiß Selbstdarstellung manchmal. Ich meine, okay, alles ist ein bisschen Selbstdarstellung, deshalb no hard feelings. Aber in einer Position, wo man irgendwie nur den Bizeps sieht, ich denke, so kommt, dafür bin ich zu alt. Aber so ist das halt. Aber jeder hat da so sein eigenes Ding. Bei mir ist es halt, weißt du, wenn jetzt irgendein Implantathersteller zu mir kommt und sagt, wir würden da was gerne machen, denke ich mir so, ey, ehrlich, am Ende bin ich eher Zahnerhalter, ist ein klinischer Podcast hauptsächlich. Welches Thema haben wir denn bitte? Was denn, wo euer Produkt vorkommt? Sowas lehne ich dann irgendwie dann fast schon gleich ab. Letztens hatte ich auch jemanden, der auch Online-Anamnesen anbietet und da meinte so, ey, ich nutze aber Athena und bin damit sehr zufrieden. Das heißt, euer Produkt würde ich nur mit Athena die ganze Zeit vergleichen. Wollt ihr das wirklich? Ja, wollten sie nicht.
Ah. Ja,
haben Angst vor der Competition.
Was ich ja schon noch so ein bisschen als Gedanke habe, ist, wenn ich irgendwie Zeit und Lust hätte, so Dental Reviewer zu werden, dass du halt so Produkttester wirst, ne? Und das auf einem Channel macht und dass man dann eigentlich so einen Stellenwert generieren würde, dass man die ganzen Sachen halt hingestellt bekommt. Das wäre doch geil.
Das würde dir auch stehen irgendwie.
Und das würde uns auch als Zahnärzten fehlt das eigentlich, dass du halt jetzt, ich bin jetzt gerade dabei, iTero Lumina, 3Shape, Trios 5 mir anzugucken, weil ich mit meinem Medit i700 doch für viele Sachen nicht so zufrieden bin, gerade die Tiefenschärfe und so. Und da wäre es einfach geil, wenn man noch so mehr so Hands-on hat. Und da bei diesen Scannern gibt's das ja ein bisschen, englischsprachig dann, da gibt's ein paar größere. Aber von anderen Sachen, wie du vorhin mit deiner Pinzette und so. Ich habe hier auch so ein paar Instrumentenpinzetten gekauft, die ich oben auf dem Tisch so liegen lassen wollte, zum Rausnehmen von den Sachen aus den Schubladen. Absoluter Fehlkauf. Und ich war so motiviert, hab da 10 Dinger, mit denen kannst du gar nichts anfangen, da kannst du gar nichts greifen. Die kannst du direkt so in die Tonne schmeißen. Und das wäre doch ein geiles Review.
Zum nächsten Podcast bringt jeder seine 5 Lieblingsinstrumente mit, dann werden die gereviewt.
Ja, ich sag mal so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, am Ende laufen diese Reviews ja immer so ab, so ja, hier habe ich zwar kostenlos zur Verfügung bekommen, aber ich sag mal euch meine ehrliche Meinung. Meinst du wirklich, wie oft wirst du so einen richtigen Rant da mal machen über so ein Produkt? So, das ist richtig.
Boah, ich hätte schon echt Bock.
Ja, du hättest richtig Bock. Und die Rants würden auch richtig gut ankommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dann irgendwann dein Review-Channel nicht mehr so viel Nachschub bekommt. Ja.
Also so ein Sirona-Stuhl, da könnte ich eine ganze Stunde lang. Ja.
Wenn der Clickbait-Titel kein Clickbait ist, sondern harte Realität.
Ja, ich sag mal, Behandlungsstühle ist so, aber weißt du, jetzt ist es zum Beispiel, wenn du in die Dentalfamilie guckst und du sagst zum Beispiel, du findest XO gut oder scheiße, da wird genau kommen, Leute, nee, Mai, bei mir funktioniert das super und bei dem anderen, ja, wir wollten ja auch los. Genau wie sie mit jeder anderen Einheit so. Und dein Finger weg von Nischeneinheiten und sowas beeinflusst dich ja trotzdem so ein bisschen.
Ja, oder wie bei mir mit dem Endomotor. Also mein YouTube-Video wäre ein anderes gewesen als deins.
Aber es wäre natürlich ein interessanter Battle und Woodpecker nimmt uns das auch nicht übel, wenn sie die Welt übernehmen mit China, dann klopfen sie zuerst bei dir. Du hast was Schlechtes für Woodpecker gesagt.
Nee, ich würde dann auf der anderen Seite direkt, ich habe den APB als Pulverstrahler, also als Prophylaxegerät. Geniales Teil. Unglaublich gut und ich hatte mehrere da, also zum Vergleich. Wir haben wochenweise 4 Geräte getestet und die Damen haben sich aktiv dafür entschieden. Das war das beste Gerät.
Ich sag mal, Gutowski hat ja früher sowas gemacht. Das hat dann wirklich richtig so krasse Rants wie in der Fortbildung gemacht über ein Produkt von der einen Firma und während dann ja das andere von Kulten dann über die, weiß ich was, gelobt hat, weil das so toll ist und der hat ja da irgendwie verschiedene Abformmassen für seine Totalprothesen von Colten geliebt, aber irgendwie was anderes nicht. So ging das halt. Und ich denke mal, dafür war er dann auch berühmt und kannst dann auch eine Reputation dafür aufbauen. Ehrlich gesagt, ich würde mich heutzutage immer fragen bei so einem Review, wie sind die denn wirklich, wie neutral sind die wirklich? Das ist ja auch ganz, ganz schwierig. Und wenn du am Ende nicht primär Zahnarzt bist im Hauptberuf, dann wird es ja auch schwer. Ich meine, wäre interessant, Aera führt ja jetzt auch Bewertungen ein von den Produkten, so wie bei Amazon, haben sie mir am Wochenende erzählt. Und es gibt ja auch so ein Amazon-Bewertungsgame, wo du irgendwie passives Einkommen bekommst. Das muss ich mal Aera vorschlagen. Die müssen nur sagen, man kann passives Einkommen mit Bewertungen generieren und kriegt 1% dann von der Bestellung ab.
Mega. Ihr Lieben, ich will kein Spielverderber sein, aber leider bin ich primär Zahnarzt. Oder Zahnarzt, wie hast du das gesagt? Und jetzt wird's langsam Zeit nach über 12 Stunden Zähne.
Okay, Matze, kein Ding, du kannst dich ausloggen, es geht noch weiter.
Passt. Ich wünsche euch viel Spaß, Jungs.
Spaß. Also, nee, also sag mal so, bei fast 2 Stunden habe ich auch schon Angst wieder vor der Post-Production. Übrigens, ich habe festgestellt, eigentlich darf man bei dem Podcast nicht sagen, wie lange das geht. Das kann auch manchmal sein, dass ich ganze Blöcke rausschneide.
Dass du die Hälfte rausschneidest, ja. Kannst ja die schnell rausschneiden, wo wir über die
Wir sagen jetzt einfach nochmal ein paar unterschiedliche Zeiten, dann kannst du dir raussuchen, was du haben willst. Das war euer kurzer 15-Minuten-Podcast.
Aber bevor du gehst, Matze, jetzt gucke ich nochmal auf die Liste, die du mir netterweise geschickt hast, um dich noch eine Minute drin zu halten, ob ich da was finde.
Ja, das war ein wildes Brainstorm. Ja,
das war sehr wild, das fand ich aber gut. Denn eins fand ich interessant, Thema DVT.
Ja.
Jetzt, ich habe ja einen Morita, Tommy hat demnächst einen Morita, Matze, aber Erik, was hast du?
Orange.
Und
ich auch.
Überzeugter Orange-Anwender.
Orange.
Ist ein richtig geiles Teil. Ist von allen DVTs, die ich bisher in meinem Umfeld und in meinem Berufsleben, aber ich hatte auch noch nie einen Morita, hatte, das Beste.
Und Matze?
Bin sehr zufrieden.
Du willst ja gleich gehen. Was ist dein
Kommentar? Entschuldige, Orange.
Weißt du, bist
absolut,
du zufrieden?
Mir fehlt noch ein bisschen, ich bin in der Praxis jetzt ein bisschen über ein halbes Jahr, mir fehlt noch mal eine ordentliche Einweisung, dass ich alle Funktionen nutzen kann. Bis jetzt muss ich sagen, hat mir eigentlich nichts gefehlt. Auch mal Endomodus, den ich absolut cool finde, wo du viel siehst. Also habe allerdings nicht so den Vergleich, weil ich mir noch nicht so viel angeschaut habe wie ihr.
Weißt du zufällig, welches das genau die Bezeichnung ist? Okay, bei Erik, du weißt.
Meins ist Green 2.
Denn das Lustige ist, ein Kumpel von mir hat das Green 2 und hat mir Fall geschickt mit DVT, die Revision neben einem Implantat. Und das ist ja immer der Hate, wenn so Streustrahlung drin ist. Und ich hatte an dem Tag lustigerweise 2 Hospitanten aus Magdeburg da. Und ich habe gesagt, ey, das DVT ist kacke, wir müssen Neues machen. Und die standen da nochmal schauen, ob das besser wird. Und das ist viel, viel besser mit der Streustrahlung klargekommen. Und ich konnte dann plötzlich den Nachbarzahn auch wirklich was erkennen. Das fand ich interessant. Das Orange, muss man ganz klar sagen, die machen krass gute Angebote mit gefühlt 5 bis 10 Jahren Garantie und alles. Auf der EDS habe ich eine doofe Geschichte gehört, dass einer sich auch von Orange geholt hat und das dann am Ende zurücktauschen konnte, weil, und jetzt haltet euch fest, weil jedes 10. DVT war komplett scheiße, obwohl alle Einstellungen gleich waren. Und die wussten nicht so richtig, woran es liegt. Wir haben es tatsächlich geschafft, deshalb das auch offiziell zu tauschen als Mangel, also das Geld zurückzubekommen, was ich schon hart finde, gerade im B2B-Bereich. Ich meine, wenn ihr zufrieden seid, ist es ja cool, das ist ja das Wichtigste.
Ja, man muss ja auch sagen, was ist mein Use Case? Und bei mir war relativ klar, warum ich es gewählt habe. Ich will relativ frei positionierbare Volumen haben. Also ich wollte kein riesengroßes kaufen mit 15 mal irgendwas, sondern ich glaube, ich habe auch nur 8x8 als Maximum. Und die 8x8, wenn du aber mal krass verlagerten Zahn hast, irgendeinen weit dorsal kaudal liegenden Achter vom Nerv her oder sonst was oder fette Kieferhöhlen-OP oder Sinuslift brauchst, dann ist dieses 8x8 in allen Einstellungen, wo du die nur über einen Einbiss und dann so voreingestellten Positionen machen könntest, nicht ideal. Und die Oldschool-DVTs hattest du ja ein Volumen und hast hier mit Laserstrahlen so ganz manuell die Mitte von dem Volumen ausgewählt. Und das Orange, was ich habe, kann das so ein bisschen. Also du kannst quasi so voreingestellte Modi wählen, also lässt ihn da reinstellen wie im OPG und sagst dann halt OK, UK, Kiefergelenk, da deine 5 Modi. Und du kannst aber auch quasi den Modus wählen und dann manuell nochmal die Linie verschieben. Ich glaube nur irgendwie um 3 Zentimeter oder so. Aber damit kannst du ein fast frei positionierbares Volumen machen. Und das gibt's in fast keinem anderen DVT. Morita weiß ich es nicht, aber es gab auch so, ist es Acteon oder wie die heißen oder so, die machen ja auch eigentlich gute Dinger. Und da gibt's das alles nicht. Da kannst du nur OPG-Einstellungen wählen. Also reinbeißen, fester Aufbiss, fertig. Oder bei dem Dürvista oder so.
Bei dem alten Carestream konntest du das genau, aber da hatte ich ja noch das 9000er und das hatte wirklich nur entweder ein Kiefer oder dieses 4x4. Da musst du es wirklich gut zielen können und da konnte ich das gut. Bei den neueren Carestreams weiß ich nicht, ob es da drin ist. Bei Morita kannst du auch direkt über das Zielrad das raussuchen. Tatsächlich habe ich das aber nicht gelernt. Ich mache immer, da gibt es so eine Art Mini-FS-Option, also eine Scout-Aufnahme nennt sich, dann kannst du es dann auch da frei positionieren.
Das ist auch
geil. Und das ist natürlich geil, Aber du könntest theoretisch auch das nur übers Drehkreuz machen und dann frei machen. Mit, gibt ein paar Grenzen und so weiter, aber das geht.
Aber das ist cool. Dann wäre das auch in meiner Auswahl gewesen. Es war mir nur immer zu teuer halt einfach so, weil ich immer Angst vor den Investitionen hatte und eben sowas wie Streustrahlung und Wurzelkanäle für mich nur Beiwerk ist. Ja, also das mache ich schon mal und will da schon noch mal einen Kanal sehen und habe auch letztens mal ein DVT für eine Endo gemacht, weil ich irgendwie nichts gefunden habe und geguckt habe, ob da irgendwo noch ein Kanal kommt. Aber ist jetzt nicht meine Routine halt.
Aber dann hast du ihn gezogen, wa?
Ja, klar. Ja. Sofort.
Dann hat er die Endo gemacht und wieder reden.
Nee, also tatsächlich war es hilfreich und hat auch zu einem Ergebnis geführt. Aber es gibt auch viele Fälle. Letztens habe ich nochmal auch eins gemacht. Da bin ich nicht weiter runtergekommen. Also habe die Eingänge gefunden im Mikroskop und so weiter und bin dann aber einfach hängen geblieben so. Und dann auch ein DVT gemacht und da war auch kein Volumen oder kein Lumen vom Kanal sichtbar. Und dann war es irgendwie frustrant.
Es gibt die Geisterkanäle, die mal da sind und wieder weg. So, Matze, ich verabschiede mich nochmal von dir. Danke, dass du das Ganze hier gemanagt hast mit der Terminfindung. Fand ich sehr cool.
Super gerne.
Ich denke mal, wir lassen Matze jetzt schon mal schnell ins Bett gehen und machen dann gleich mal ein Wrap-up noch nach 2 Stunden. Übrigens, was ich auch nie machen würde, ist, einen Podcast in 2 Teile zu machen, bloß damit ich nächste Woche nichts zu tun habe, weil ich regelmäßig was poste.
Würden wir auch nie machen. Also haben wir schon mehrfach gemacht, genau. Aber auch, weil das Uploaden von unseren Folgen eine Zeit lang noch beschränkt war. Diese Größenangaben pro Folge, die sind jetzt mittlerweile auch nicht mehr beschränkt. Jetzt können wir es auch machen. Aber wir fanden das schon auch clever, wenn das Gespräch unterhaltsam ist und dann hast du 3 Wochen nichts zu tun. YOLO.
Aber dann lass es mal noch Wrap-up machen. Dann höre ich das noch mit an, weil ich eh den Leave-Button nicht drücken kann. Erstmal guten Gewissens nicht drücken kann. Zweitens manuell nicht drücken kann.
Weil die Aufnahme noch läuft. Ach so. Deine Spur ist sonst weg. Deine Spur ist sonst weg.
Okay, stimmt. Du musst auch den Browser ein bisschen anlassen.
Oh, Matze wird gequält.
So, guck mal, dann mach mal das noch hier. Also, ich sag einfach mal, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ein Laber-Podcast vom Feinsten. Eigentlich lustig, eigentlich sollte ich euch die Fragen stellen, aber mein Gott, so ist es auch okay. Nee, war cool, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es gibt mal ein nächstes Mal nach dem 10-Jährigen.
Hoffen wir doch auch sehr.
Super gerne. Lass uns wissen, ob deine Community eine krasse Absprungrate hat, wie viele hier bis zum Ende dabei waren, würde mich interessieren. Ob das interessant war oder ob es zu oberflächlich war, weil deine Community ist ja gewöhnt, geballte Kompetenz zu hören und heute war es nur oberflächliches Geplänkel. Und in diesem Sinne, liebe Grüße an euch alle. Schaut mal bei uns vorbei, Mund auf Dental-Podcast.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht heute.
Danke dir, Georg.
Bis dann. Ciao.